Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Spoilermäuler mit Adrian und
Manuel.
Also ich darf heute ganz herzlich zum Double Feature Podcast einladen. Wir haben uns heute die 15. und 16. Folge der 5. Staffel von Lucifer gegönnt. Und über die wollen wir jetzt ein bisschen quatschen. Wir werden es aber erst einmal chronologisch abhandeln. Also erst Folge 15 und danach Folge 16, weil sonst wird das Ganze ein bisschen verkopft, wenn wir das nach Charakteren aufteilen. Genau. Deswegen starten wir doch in die gute 15. Folge rein.
Und definitiv die stärkere von beiden Folgen. So viel schon mal vorweg, das muss ich jetzt loswerden.
Richtig, ist definitiv die stärkere Folge.
Obwohl sie echt nervig anfängt, aber auch nur, weil wir ja mit diesem Wannabe-Hippie-Surfer-Dude da irgendwie anfangen, den ja Lucifer versucht zu überzeugen. Aber fangen wir mal vorne an, dieser Dude, von dem ich rede, ist ja einer seiner Brüder von Lucifer. Und da gibt es ja anscheinend irgendwie in einer Abstimmung, so glauben sie jedenfalls, dass dann der Gott gewählt wird, ne? Und Lucifer steht sehr scheiße da, mit kaum Support von irgendwem. Und deswegen versucht er halt so die Leute zu überreden und dann halt mit diesem komischen Dude, der dann sehr, sehr angeturnt ist von diesen Frauen, die da rumrennen. Aber er so sagt, boah, nee, Lucifer, Michael ist zwar ein Arschloch, aber das ist immer noch besser als du, ne?
Und das kommt von dem, also ja. Das ist schon... Oh, leck um you.
Ja, also das war schon so ein Charakter, wo ich mir denke, so, also hat's das gebraucht? Nein.
Nein.
Nein. Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn man das weggelassen hätte, hätte man genauso viel gehabt wie vorher. Also dann wäre es trotzdem...
Dann hätte man auf jeden Fall 5-6 Minuten für was Wichtigeres hernehmen können als für diesen Charakter.
Ja, und vor allem, man hat es ja auch so vermittelt, dass es für ihn schlecht aussieht. Unabhängig, ob man jetzt diese 6 Minuten diesem Dude zuhört oder nicht. Wir müssen dazu sagen, dass im Endeffekt ja dann, es sind ja nicht ganz 6 Minuten, es sind eher so 3, aber dennoch steht der Punkt, dass man diese Minuten hätte besser verwenden können. Nicht, dass jetzt irgendwer sagt, es waren aber nur 3 Minuten und nicht 6, wie ihr gesagt habt. Weiß man nie.
Es waren vielleicht nur 3 Minuten, aber die haben sich verdammt wie 6 angefühlt.
Ja, definitiv.
Ich habe jetzt auch nicht auf die genaue Zeit geguckt, aber danke, dass du es nachgeschaut hast.
Ja, gerne doch.
Okay. Und du warst auch sehr enttäuscht, dass da nicht der richtige Theme-Song kam, ne?
Ja, richtig, bei dem Intro.
Oder kam der später?
Ich glaube, der kam später erst ein bisschen,
nachdem sie diese... Stimmt, der kam der bei Minute 8.
Ja.
Egal.
Aber das nächste, was kommt, ja, Chloe ist ja immer noch feste Überzeugung, sie muss Cop sein aufhören. Immerhin hat man dann anschließend an der Mordszene gezeigt, so nach dem Motto, okay, ihr geht es doch ein bisschen nahe, dass sie jetzt aufhört, ne? So nach dem Motto, ja, guck mal, dieses Tumult dann an der Mordszene immer und dann die ganzen Cops und sie spricht mit Ella und so, das macht ihr schon Spaß. Und dass sie dann da ziemlich pisst ist. Sie hat natürlich auch Bedenken, ne? Wie das so ist. Müssen wir jetzt sterben, um dann, dass ich Frau Gott werden kann? Oder wie läuft es jetzt mit Frau Gott? Und Lucifer merkt halt irgendwie schon so ein bisschen, dass es ihr abgeht dann.
Das habe ich so dermaßen lustig unbeholfen gefunden, so von wegen, oh ja, was ist jetzt mit Trixie? Muss ich sie von der Schule nehmen? Weil es ist genau. Ja klar, mitten im Schuljahr, also ja. Schwierig, ne? Das fand ich super, wie man sich dann, also wenn man in Anführungszeichen Frau Gott wird und sich dann noch über sowas Gedanken macht, ist das schon
sehr, sehr lustig. Ja, vor allem der Fakt, dass ja dann auch Lucifer dann auch tatsächlich da ehrlich ist und sagt, er weiß es ja noch gar nicht, sieht ja gar nicht so gut aus. Ne, so von wegen, ob er jetzt wirklich Gott wird, hat er keine Rückendeckung von irgendwem, außer jetzt vielleicht der Männerdeal.
Hätte eigentlich nur gesagt, dass man hier Chloe auf jeden Fall ansieht, dass sie das nicht bereut, was sie tut, aber dass sie dem sehr nachtrauern wird, was also ihren Job angeht. Also all das, was sie quasi ausmacht. Als Person oder das, was sie halt gewählt hat, als Person zu tun, um der Allgemeinheit zu helfen, ne? Leute zu beschützen.
Ja.
Und das wird, also es wird an ihr nagen, dass sie das aufgibt.
Definitiv, ja. Ja. Das, ich meine, nach dieser Szene kommt er dann auch schon Gut, sie unterhält sich so ein bisschen mit Ella und dann kommt er dieses so, ja, Ella, mach mal dies und das. Und dann kommt diese komische Slow-Motion-Sache, die irgendwie so plötzlich hittet sie nach dem Motto, oh nee, das ist ja dann alles weg. Dann kommt er auch diese Szene im im Revier, wo sie dann sagt, ja, guck mal, hier Leute, ich gehe jetzt, aber nicht für immer, ich komme irgendwann wieder, ne? Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Ja, da steht sie auf der Treppe und hat eine sehr emotionale Rede an ihre Mitarbeitenden. Ich gehe jetzt, ich komme wieder, aber Dan nimmt das tatsächlich sehr gelassen. Ich weiß gar nicht, wusste er das oder hat er nur Ella... wusste er es und hat Ella gesagt, oh, so nach dem Motto, oh, nein, ich wusste nichts davon. Oder wusste er es wirklich nicht? Aber ich glaube, er wusste es wirklich nicht, oder?
Ich glaube nicht, dass er es wusste.
Genau, weil die hatten, nee, ich glaube nämlich auch nicht, weil die hatten ja letzte Folge geredet gehabt, in der 14er ganz kurz, Chloe und Dan, so nach dem Motto, ja, der ist ein bisschen gerade ein bisschen Streit zwischen Lucifer und mir, ne? Und dann Dan ja so, ja, aber ihr werdet da schon durchkommen, ihr beide, ne? Also ich, und von daher glaube ich nicht, dass er da jetzt wusste, dass das, vielleicht hat er es geahnt, weil die Reaktion lässt sowas vermuten, dass er geahnt hat, dass jetzt sowas kommen wird.
Es hat ihn auf jeden Fall nicht überrascht, weil er ja dieses Gespräch mit Chloe hatte, so von wegen, ihr werdet da euren Weg finden miteinander und das ist anscheinend den Weg, den sie gewählt hat.
Mhm.
Also er findet das jetzt nicht schlimm, er kann halt damit umgehen, ne?
Ja, also im Gegensatz zu Ella, die da irgendwie dann... Aber auch sehr, sehr letterweise irgendwie, also das fand ich nicht schlecht gemacht. Der Chloe immer so einen Wink mit dem Zaunpfahl gibt, dass es die total scheiße findet. Und dann ja auch auf Lucifer losgeht mit ihrem Stück Papier in der Hand. Nach dem Motto, du bist schuld dran. Und dann Chloe ja sagt, nee, Lucifer hat kein Schuld dran. Und dann ja noch so ganz nett den Arm streichelt vom Lucifer. Nach dem Motto, oh, sorry, ich wollte nicht, ne?
Entschuldigung, ja, dass ich die gerade verprügelt habe, wird nie wieder wird wieder passieren, so rum.
Ja. Für den Fall gedrungen gehen sie ja dann zu dieser lustigen Wahrsagerin, was ja ulkig ist, weil Chloe weiß ja sofort, dass das irgendwie Nonsens ist. Und Lucifer springt halt nur deswegen darauf an, weil die Tante ihm genau das sagt, was er immer gerne hören möchte.
Genau, das ist auch so die herkömmliche Vorgehensweise von so Wahrsagern, dass sie einen halt genau nach dem Willen quasi reden oder prophezeien. Dann, ja. Und im Endeffekt kommt halt dabei nur raus, dass sie mit dem Typen, der ermordet ist, eine Abmachung hatte, und zwar er deponiert irgendwelche Hinterbliebenschaften von den Opfern, die verstorben sind, und sie sagt halt da und stellt irgendwelche Anzeigen ins Netz, dass die Leute auf diese Wahrsagerin kommen, und sie weiß ja dann natürlich zufälligerweise, wo sich diese Hinterbliebenschaften dann befinden. Und Lucifer gratuliert ihn ja zu diesem durchaus wundervollen Verbrechen, weil das ist so toll, was sie da tun. Und das war's dann eigentlich auch schon wieder. Danach geht's weiter mit Trixie und Dan, und da sieht man dann mal wieder, dass Dan ein richtig guter Vater ist.
Ja.
War eine herzallerliebste Szene.
Ja, das war eine sehr, sehr schöne Folge. Szene, ja. Folge vielleicht auch. Folge. Aber das war schon sehr nett, wie Trixie mit Dan harmoniert. Im Endeffekt. Dan so total unfähig ist, dieses Spiel zu spielen. Oder er tut's nur so, weil er ein guter Vater ist und das Kind gewinnen lässt. Weiß man ja nie, ne?
Das soll man nicht machen.
Das soll man nicht machen, nein. Nicht?
Nicht immer.
Okay. Nicht immer. Ja, das ist abgehoben, die gehören, ey.
Mein Vater hat mich im Kickern und im Tischtennis auch nie gewinnen lassen.
Ja. Aber dann kommt ja Amenadiel zu Besuch und sagt, hier, guck mal, ich habe mich ja jetzt abgefunden, ich möchte ja auf der Erde bleiben. Gut, diese Erkenntnis hatte Amenadiel, glaube ich, schon längere Zeit. Ich glaube, das war ja die Musikfolge, wo er diese Erkenntnis, diesen Frieden mitgeschlossen hat, auf der Erde zu bleiben, würde ich jetzt behaupten. Und da sagt er dann nach dem Motto, ja, guck mal, ich werde jetzt Polizist.
Und der was ich mir auch nicht vorstellen kann, um ehrlich zu sein.
Ja, genau, weil Daniel sagt er dann so nach dem Motto, das kann ich mir nicht so gut vorstellen. Da gibt es bestimmt Jobs, die passender für dich sind. Und der Männerdeal, wie er so irgendwie alle Engel sind auch so ein bisschen verklemmt und hören nicht richtig zu. Und der Männerdeal so, ach so, du willst es gar nicht, du findest es doof, du findest es lächerlich, dass ich jetzt einen Job nehmen will und so. Und dann... Dan so, Nein, das habe ich nicht gesagt.
Man kennt ja die Vorgehensweise von Amanda Deal aus den letzten Staffeln, was Verbrechen angeht. Hm. Oder seine Naivität auch in dieser Staffel, die er nicht abgelegt hat.
Hm.
Ich allein die Folge da mit diesem, wo er Lux gemanagt hat mit diesem Drogendealer da.
Ja.
Die Tabletten von seiner Großmutter oder so geklaut hat. Also, wer weiß, vielleicht würde ihm die Ausbildung in dem Polizeisystem gut tun und dann würde es besser machen. Aber so wie er, also so kann ich es mir auch nicht vorstellen, dass Amanda Deal zu einem guten Cop werden würde.
Nee.
Ja. Aber er ist ja dann mehr oder weniger beleidigt.
Ja, zieht wieder ich von würde nicht sagen mehr oder weniger, er ist dann ziemlich beleidigt, würde ich sagen.
Ja, wie das so ist im ersten Moment, da überreagiert man, wenn man sich auf... Weißt du, kennst du das, wenn man so eine Vorfreude hat und man will das mit seinem besten Kumpel teilen, das ist allein, wenn man so ein Video hat, das man total witzig findet und dann zeigt man das seinem besten Kumpel und er lacht halt nicht einmal, dann denkst du so, oh.
Das ist immer echt bitter, wenn sowas passiert.
Ja. Das ist so dieser erste Moment, da ist man einfach gefrustet. Ich glaube, das ist...
Währenddessen versucht er im Endeffekt, Michael hätte jetzt was gesagt, der kommt später erst. Währenddessen versucht Lucifer seine weiteren Geschwister zu bezürzen und sagen, ey, guck mal, stimmt auch für mich, ich bin viel coolerer Gott, weil ich kann dir Gefallen tun. Er versucht, sich die Stimmen zu erkaufen, indem er seine Schwester in Verbindung mit irgendeinem Chefkoch bringt, sogar die Handynummer anbietet, aber sie dann doch noch schnallt so, also es ist zwar sehr, sehr verlockend, sehr, sehr verlockend, so wie sie abgeht, wie dieser Chefkoch dann zu ihr kommt.
Das war so, wieso denn? Warum denn?
Ich weiß es auch nicht.
Also sie tut so, ich bin Engel von den menschlichen Gelüsten, da habe ich mich doch lange, also da stehe ich doch drüber. Und dann kommt ein Koch mit, keine Ahnung,
Tattoos machen's, Leute.
Und Bad Boy Gehabe rein und sie so, da werden meine Schenkel ganz weich.
Ja.
Das fand ich so. Hätte es für mich auch nicht gebraucht. Also die Interaktion mit den zwei Geschwistern hätte es für mich einfach nicht gebraucht.
Oder wesentlich kürzer zumindest, ne?
Ja, aber oder halt einfach besser geschrieben. Das war halt so, also bei ihm war es einfach nur Fremdschämen, wie er sich benommen hat. Und bei ihr dachte ich mir so.
Meinst du jetzt eher Lucifer oder eher der Chefkoch,
mit er meine ich den ersten Bruder, den man in der Folge gesehen hat.
Ach so.
Ja.
Ja.
Also bei dem war es einfach nur Fremdschämen, wie der sich aufgeführt hat. Und bei ihr war es einfach nur so, why?
Ja.
Ich wollte nur sagen, weil du gemeint hast, sie sagt dann, sie macht's nicht. Also sie stellt sie nie auf seine Seite. Das kommt aber witzigerweise erst danach, nachdem er keine gute Antwort auf die Frage hatte, warum er eigentlich Gott werden möchte.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich glaube, Michael hat jetzt auch nicht eine bessere Antwort parat gehabt, aber das, ich weiß halt nicht, warum sie dann das als ausschlaggebenden Moment genommen haben, so von wegen, sie macht's doch nicht. Also als hätte sie irgendwie, also als wäre die Alternative besser. So das meine ich so.
Ja, aber ich glaube, dass es da tatsächlich eher so ist, weil Lucifer halt unter denen, glaube ich, noch unbeliebt ist. Der Verstoßene, der böse Teufel, der Typ
aus der Hölle. Ja, aber sie hat doch sogar mit ihm rebelliert. Dann hat sie ja gesagt, sie hat ihn ja bei der Rebellion unterstützt. Nur, dass halt Gott sie dann danach passiv-aggressiv quasi seinen Zorn spüren hat lassen. Also klar, Lucifer ist unbeliebt, aber da kommen wir später noch dazu. Dafür macht er beim nächsten Geschwisterchen einen besseren Job. Ja, jedenfalls geht's dann mit der Aufklärung des Falls weiter. Und da sieht man dann doch etwas, was man sehr selten sieht in Lucifer. Und zwar, dass Lucifer von einem Menschen geschlagen wird und das tatsächlich Wirkung zeigt.
Ja.
Einfach mal durch den halben Raum katapultiert, als der Mensch gegen ihn springt und sie haben keine Ahnung, wie das möglich ist. Und das fand ich zu dem Zeitpunkt ganz gut, weil ich hätte es auch nicht. Also ich habe auch keinen blassen Schimmer gehabt, warum das jetzt so ist. Und ich habe dann eigentlich schon gehofft, dass es was richtig Cooles ist, aber es war dann so, die Auflösung davon.
Ja. Währenddessen versucht ja Ella irgendwie, oder beziehungsweise Dan versucht ja irgendwie Ella zu verkuppeln, wo sie ja so sagt, nee, eigentlich will ich jetzt keinen Mann, ne? Das ist eigentlich doof und aber sie kann halt Dan dann doch den Gefallen nicht abschlagen, ne? Sie nimmt ja den Zettelchen doch noch entgegen. Aber ich glaube, also sie ruft ihn ja auch nicht an. Man merkt es ja später, nachdem sie dann diesen Typen trifft. Aber da können wir später noch mal kurz dazukommen.
Ja, ich glaube, da war einfach keine Zeit, um den an. Also,
wahrscheinlich Zeit, auch das.
Ne, ist ja dann direkt danach. Ja, warte mal. Ja, doch. Dann, jetzt kommt dann die Szene, wo Mace sich quasi auf ihren neuen Posten vorbereitet.
Ja.
Das ist jetzt aber auch nicht mehr oder weniger nicht spannend, sondern sie macht einfach nur Lucifer Druck, so von wegen, hey, krieg doch mal deine Wahl auf die Kette.
Ja, das wäre halt auch wieder so eine Szene gewesen, wo ich gesagt hätte, das hätte man auch kürzen können, weil, na gut, man hat halt noch ein bisschen Linda-Aktion nach dem Motto, ja, hier, ich will dir nicht passiv sagen, nach dem Motto, geh bitte jetzt nicht dahin, sondern ich sag's dir ins Gesicht, mach's nicht.
Ja, also in der Szene hat man auch wieder gesehen, dass das Mace denkt, sie hat keine andere Möglichkeit, als in die Hölle zu gehen. Sie sieht keinen anderen Platz für sich als in der Hölle oder als Herrscherin der Hölle. Ja. Das ist, glaube ich, das Einzige, für was diese Szene gut war.
Ja.
Aber das Outfit, was sie sich da ausgesetzt hat, dämlich aus.
Also das sah so unpraktisch aus. Also wenn du dich bewegst, musst du so, wie so, als wärst du obenrum komplett steif, so wie so ein Roboter komplett mitdrehen, so sah das aus, ne?
Ja, mehr so, wenn du dich bewegst, wie so, als würdest du dir irgendwie so Zahnstocher um dich rum festkleben und jedes Mal, wenn du dich bewegst, wirst du an irgendeiner Stelle gepiekst, so hat das ausgesehen für mich.
Deswegen fand ich die Beschreibung von Lucifer ganz gut, als irgendwie Skelettxylophon. Das fand ich eine sehr, sehr passende Beschreibung für dieses unglaublich hässliche Kostüm. Das auch, wie gesagt, mir tierisch unpraktisch wirkt.
Ja, da hatte ich so, als er das gesagt hat, hatte ich so diese Cartoons. Gibt es ja öfter, dass dann so ein Skelett kommt und auf seinen Knochen wirklich spielt. Das hatte ich dann im Kopf, als er das gesagt hat.
Das wäre lustig, ja. Ja, aber. Dann kommen wir zumindest mal zu Third Time is the Charm, I guess. Dann kommen wir zu dem Gespräch, das auch wirklich, fand ich, vernünftig war. Ja? Also der Lucifer hat ja gemerkt, okay, er muss seinen größten Gegner irgendwie überzeugen, dass er dann vielleicht eine Chance hat für diese Abstimmung. Und das ist ja eben der Zedkiel. Zedkiel, je nachdem, manchmal sprechen sie so, mal so aus. Und da sagt er nach dem Motto, guck mal, ja, hier, Michael ist auch böse und und er ist der Engel der Rechtschaffenheit im Endeffekt, ne, wenn man das, glaube ich, wenn man so übersetzen möchte.
Ja.
Und er merkt ja, dass er dann auch nicht wirklich bei ihm ankommt mit der Taktik, die er versucht. Und dann versucht er es ja tatsächlich mit der Ehrlichkeit, ne? Sagen hier, guck mal, ich mache das aus Liebe im Endeffekt, weil ich von einem Menschen geliebt werden möchte, weil ich fühle mich nicht würdig ihm gegenüber. Was der Typ ja total lustig findet. Er ist ja nur wegen dem Scotch da.
Stimmt, ja, sagt er. Aber es berührt ihn tatsächlich. So, Lucifer reagiert ja auch dann erst wirklich aggressiv, als er sagt, diese Frau ist ja dieses Geschenk, das dir unser Vater gemacht hat. Erst dann verfällt Lucifer wieder in diese Rage, die man von ihm kennt. Und da erkennt Zedkiel, also da über diese Konstellation, über diese Liebe sollte man nicht spaßen, weil Lucifer empfindet das tatsächlich. Das ist ein Gesichtsausdruck da.
Ja.
Und ich meine, die wissen ja alle, dass Lucifer nicht lügen kann, aber dass er halt dementsprechend Sachen weglässt oder sonst irgendwas. Ich glaube, er hat ihn absichtlich provoziert, um das zu checken, ob er das wirklich empfindet oder nicht.
Ja. Und dann kommen wir zu der Stelle, an der dann Dan das letzte Mal in der Freiheit ist. Im Endeffekt. Ja, sie suchen weiter wegen dem Fall, den Leuten, die da irgendwie Sachen klauen. Aber er wird halt dann leider doch entdeckt von irgendeinem der Handlangern. Und dann entführt. Bam, bam, bam.
Bam, bam, bam. Aber nicht ohne einen Hinweis zurückzulassen.
Ja, im Gullideckel, den sie zufälligerweise entdecken.
Er kann einem seiner Entführer, kann er die Hundemarke, glaube ich, sagt man, ne? Die Hundemarke abreißen und in den Gulli werfen, die sie dann finden. Und daraufhin können sie ein bisschen die Schritte nachverfolgen. Und ja, also diese Szene auf dem Präsidium, du hast ja gesagt, ich hatte es ein bisschen verwirrt, dass Mace so emotional darauf reagiert, dass Dan entführt wurde.
Ja, die kommt da reingerannt wie so eine, wie so ein Dampflok, die gerade irgendwie auf 100 Sachen ist und dann einfach irgendwie einen Weg sucht, die Wut abzureagieren oder diese, ne? Und dann irgendwie versucht, den Schuldigen zu finden. Wie gesagt, ich habe das nicht ganz so nachvollziehen können. Die waren ja zwar schon befreundet, die beiden, aber dass sie halt so reagiert, weiß ich noch nicht.
War vielleicht ein bisschen überreagiert, aber ich meine, auch sie und Dan haben sehr viel durchgemacht miteinander. Also auch sehr viel Schabernack miteinander gemacht. Beziehungsweise Mace mit ihm.
Ja.
Das sehen wir auch in der nächsten Folge nochmal. Aber ich glaube, es ist halt wirklich so bei Mace, die kann ihre Gefühle nicht wirklich richtig ausdrücken. Vor allem nicht Gefühle wie Zuneigung und Liebe und Freundschaft und sowas. Und das halt, das kocht dann einfach über, wenn jemand ihren Freunden was antun möchte.
So. Ja. Ja. Die Sache ist, da wird ja dann Dan schon ziemlich zusammengeschlagen und schafft es ja dann doch, diesen super ausgebildeten Söldner mit so einem dummen Trick, wie ich nuschel was vor mich hin. Und der kommt dann hin und sagt so, hä, was? Und er schlägt ihn dann an und er würgt ihn mit diesen Fesseln, die er da hat. Aber beim lauter Rumschreien, das war ja Adrians Vermutung, dass er so rumgeschrien hat beim Kampf, ne? Ist der andere halt aufmerksam geworden.
Also er hat halt dann auch mal so einen richtigen Schrei oder so ein Brüllen losgelassen, als er den anderen das Genick gebrochen hat. So von, ja. Also ich weiß, ob der andere hat wahrscheinlich die Kampfgeräusche auch gehört, aber das ist alles dumm. Das ist immer so, wie wenn Charaktere sich von hinten anschleichen und dann sagen, oh, jetzt hab ich dich. Also, ja. Dem anderen noch, also das Element der Überraschung einfach aufgeben, um einfach einen coolen Spruch zu drücken. So, das.
Wo ich jetzt noch sehr gespannt bin, ob sie das in der 6. Staffel aufgreifen werden, ist der Fakt, dass Lucifer keine Gefallen mehr hat. Weil sie sind ja alle total aus dem Häuschen, weil sie sagen, oh fuck, 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 fuck. Dan ist weg. Dan ist verschwunden und wir müssen jetzt alles Mögliche in Bewegung setzen, um den Dan zu retten. Und Lucifer merkt dann auch einmal, ja doch, es ist halt doch schon eine Freundschaft und macht sich doch Sorgen um den Kerl. Und sagt ja danach zu Mace, guck mal, ich möchte, dass du jeglichen Gefallen, der mir irgendwie noch schuldet, zusammensammelst und mir dann so hilfst, Dan zu finden. Also das hat er ja theoretisch keinen mehr. Vielleicht noch ein, zwei, was weiß ich, aber
schauen wir mal. Ja, er sagt alle von ihnen. Ja, aber gut, wir haben ja schon in Iron Man 3 gesehen, dass auch wenn man seine ganzen Anzüge explodieren lässt, hat man im nächsten Avengers-Film dann doch wieder welche.
Man muss halt nur genug Geld haben und das hat der Kerl. Ja. Sowohl Tony Stark als auch Lucifer.
Eben.
Und dann kommt das Dramatische, das ich tatsächlich komplett undramatisch fand in der Folge.
Es ist so kaputt geredet.
Ich habe so kaputt geredet. Und also im Nachhinein tut es mir tatsächlich ein bisschen leid, weil ich habe beim besten Willen nicht damit gerechnet, dass er wirklich stirbt. Ich dachte mir, der hat halt so eine Blood Armor, das ist halt der Hauptcharakter. Und Dann gab es so den Punkt, wo der eine Schusswunde hat, dann war ich mir so, ja, okay, das überlebt der mit dem Bauch. Ich meine, das ist zwischendrin Hollywood, da manche überleben dann auch, wenn er irgendwie gefühlt ins Herz schießt. Und dann kommt die zweite und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er dreimal schießt.
Drei.
Und dann war ich mir nicht sicher. Dann war ich mir tatsächlich nicht sicher. Dann bricht er ja zusammen. Und die nächste Szene ist, weil sie haben ja zu dem Zeitpunkt schon parallel rausgefunden, wo Dan gefangen gehalten wird. Und dann kommt ja Chloe reingerannt. Warum da nicht irgendwie gleich mehr damit gelaufen sind? Wahrscheinlich, weil es nicht so episch aussehen würde. Das hat mich schon stark gewundert. Auf jeden Fall ist ja Dan irgendwie komplett woanders. Irgendwie in so einer gefühlt Tiefgarage und nicht mehr in diesem Tunnel?
Ja, in so einem alten verlassenen Fabrikgebäude
ist er. Ja. Also er ist schon irgendwo weitergelaufen.
Wie er das mit 3 Schusswunden geschafft hat.
Ja. Und dann dachte ich mir so, okay, ja gut, wenn er jetzt schon, wenn er jetzt also noch irgendwie sagt, okay, es geht um den und den Kerl und das haben die Gegner gesagt, also gut, er nennt ja irgendwie diesen Namen von dem Dude, Caleb oder wie er heißt.
Caleb.
Und dann bricht er ja mehr oder weniger zusammen in Chloes Armen und sagt dann auch so, oh, sagt Trixie, dass ich sie lieb habe. Und dann kam ja danach diese Krankenhausszene, wo ich mir dachte so, okay, ja toll, wenn sie nicht schon dort vor Ort gesagt hatten, so kannte ich es bei vielen anderen Serien, wenn irgendein Hauptcharakter so im Sterben liegt, irgendwo, und dann die nächste Szene ist das Krankenhaus, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir sagen, ja, er wird irgendwie tierische Schäden haben danach oder sowas, aber er wird es überleben oder so. Das hatte ich da gedacht. Habe ich falsch gedacht. Habe ich tatsächlich nicht kommen sehen. Ich war mir sicher, dass der noch nächste Staffel dabei ist.
Hast du geirrt?
Da habe ich mich stark geirrt, du.
Und du hast diese Szene einfach so kaputt geredet, das war schlimm gewesen.
Hättest du was sagen können?
Ach. Bietet dir doch nicht den Mund. Nein, es war nicht so schlimm. Alles gut.
Also, was ich ganz kurz noch anmerken möchte, die Schauspielkunst von der Trixie, boah, die war gut. Also, die fand ich überzeugender als in der nächsten Folge Maces Zusammenbruch, ja, der emotionale.
Definitiv.
Den fand ich echt anstrengend. Den habe ich ihr nicht abgekauft.
Ja.
Aber wie Trixie und die anderen dort reagiert hatten, das war wirklich gut.
Ja, also ich muss das immer wieder bewundern, dass Trixie ein Kind ist, das einen nicht auf die Nerven geht. Das ist immer wieder fasziniert.
Ja, ja.
Die hat echt was drauf für ihr Alter. Also auch die Stelle, wo sie dann Lucifer fragt, so von wegen, mir ist es scheißegal, was die anderen alle sagen, aber du lügst nicht. Ja. Sag mir jetzt bitte, dass mein Vater lebt.
Das fand ich eine unglaublich clevere Aktion von Trixie. Den Typen zu fragen, wo du weißt, du kriegst eine ehrliche Antwort und du drängst ihn so in die Ecke, dass Lucifer nicht anders kann, wie zu sagen, ja, es tut mir leid, Dan ist tot. Fand ich sehr, sehr faszinierend.
Ja, auf jeden Fall ist es halt, also gut von allen Schauspielern einfach nur diese Trauer auszudrücken, weil auch Lucifer, nachdem er ihr das gesagt hat, muss sich dann erstmal setzen, sondern wegen, er kann das selber nicht fassen, was er gerade sagen musste.
Ja. Und dass es wahrscheinlich ihm selbst trotzdem so nahe geht, ne?
Ja, ich meine, sie waren ja Bracelet Buddy, Bros, oder wie haben sie es
genannt? Bracelet Bros, ja.
Bracelet Bros.
Und das hat der tatsächlich angehabt, der Dan, in der Folge, vor allem in der Einstellung, wie er mit Trixie auf dem Bett dieses Kartenspiel gespielt hatte. Da hatte er das Bracelet an, tatsächlich.
Hat er die Kette an? Ja, ja. Siehst du mal.
Ja.
Stimmt, letzte Folge hat man es nicht gesehen, ne?
Richtig.
Ja, und dann gibt bei dem Gespräch zwischen Amanda und Lucifer, gibt Lucifer das weiter, was Dan gesagt hat. Und zwar, dass Caleb dahinter steckt. Und Amanda, die kann da tatsächlich was mit anfangen. Ich habe das total vergessen, ich wer auch. Oder was das sein soll.
Ja, voll an mir vorbei.
Aber scheinbar war das ein Junge, der gestorben ist, auf den Amanda dir seine Kette gelegt hat, als er begraben wurde.
Ja.
Und da merken sie, dass Michael hinter allem steckt und den Teil, also die Kette haben möchte, um das brennende Schwert zu vervollständigen. Also den großen Masterplan Michaels haben sie da aufgelöst.
Ja, den ich aber trotzdem nicht verstehe, weil anscheinend kann er ja trotzdem, obwohl das Ding nicht brennt, was wir in der nächsten Folge, glaube ich, war das dann, sehen, ja trotzdem irgendwelche Engel umbringen mit diesem Schwert.
Ja,
obwohl das Ding nicht komplett ist. Also,
ja, das haben sie aber vorher schon gemacht. Also damit hat ja Lucifer auch seinen einen Bruder getötet, den mit dem Butterfly-Effekt.
Hm.
Das war ja auch nur mit dem normalen Dolch da.
Ja. Ja.
Ja. Also das ist schon etabliert, dass das geht. Das ist jetzt nicht so. Also warum er dann das brennende Schwert haben möchte, einfach nur mehr Macht zu haben, schätze ich. Aber er kann mit dem normalen Ezreal's Blade, also mit der Klinge des Todesengels, kann er auch so schon Unsterbliche töten.
Ja. Also sind die Unsterblichen ja doch nicht so unsterblich. Ja. Das ist richtig. Also aus menschlicher Sicht, mit den menschlichen Tugenden, ne, definitiv nicht killbar. Lucifer geht dann zu Chloe und sagt nach dem Motto, schau mal, also ich habe jetzt bis jetzt Gott sein immer aus dem falschen Motiv gemacht, ne, weil ich wollte dir beweisen, dass ich würdig bin. Und Chloe nur so total verständlicherweise fassungslos nach dem Motto, hier, guck mal, ich habe dir schon so viel bewiesen, wie kannst du immer noch nicht glauben, was ich für dich empfinde? Schiebt sie ihm ja schon die Schuld in die Schuhe, warum Dan gestorben ist, warum Trixie jetzt ohne Vater weiter aufwachsen muss, nur weil er irgendwie so einen Minderwertigkeitskomplex hat, der ja total unnötig ist, obviously.
Ich finde die Motivation von ihm, das habe ich ja in der letzten Folge falsch gesagt, ich dachte halt, er will sich seinem Vater beweisen, aber er will sich Chloe beweisen, dass ich absolut nicht nachvollziehen kann.
Ich auch nicht.
Du machst es aus Liebe, aber sie hat dich doch schon akzeptiert, so wie du bist. Du musst doch gar nichts mehr beweisen.
Ja, also da bin ich auch so hin und her gerissen zwischen, klar, es ist irgendwie halt Lucifer, der also ein bisschen retarded ist da in dem Punkt. Aber auf der anderen Seite auch so, ja, er ist doch eigentlich charakterlich ein bisschen gewachsen über die letzten Zeit. Und dann,
Es ist halt so Minderwertigkeitskomplexe kriegst du ja nicht irgendwie schnell weg. Aber mittlerweile sollte man an dem Punkt sein. Naja, okay, vielleicht ist es für ihn einfach so unrealistisch. Vielleicht sagt sie, er muss das machen, damit er sich das selbst, also ich glaube, er muss es sich selbst beweisen, für sie und nicht ihr beweisen. So, das ist, glaube ich, wieder so ein Ding, das redet er sich einfach ein. Er muss das für sich machen, damit er sich würdig fühlen kann, dass sie seinen Wert erkennt. Also ich weiß, ich habe keine. Ja. Also auf jeden Fall ist das so.
Ja.
Also es ist einfach unnötig, finde ich. Aber klar, wenn er sich da so drin verrennt.
Ja. Er hat ja auch mit keinem drüber geredet, der ihm das hätte ausreden können. Also so wirklich der Grund, warum er wirklich Gott werden will, ne?
Ja.
Ja.
Hat er nicht mal seinem Vater gesagt.
Also
gut, der wird es halt gewusst haben. Aber.
Der wird safe gewusst haben, ja. Was ich halt auch toll fand, wenn du dir überlegst, dass das Gottes Plan war, dass Dane stirbt. Das war eher so das, was er gesagt hat in der 14. Folge. Ja, ich habe da einen Plan. Und das waren dann die letzten Worte von Gott, bevor er dann gegangen ist. Und in der nächsten Folge stirbt er ein. Schwierig. Vater des Jahres wird der mit Sicherheit nicht. Nein.
Nee, der kriegt so die goldene Himbeere fürs Vatersein. Oder das war doch dieser schlechte Preis für die Filme.
Ich hab absolut keine Ahnung.
Ich glaube, die schlechtesten Filme kriegen immer die goldene Himbeere. Irgendwie so war das. Also auf jeden Fall kriegen die so einen Preis. Und den kriegt Gott auch. Also das ist, also auch, dass er seine eigenen Kinder so opfert. So, hey, ja, ich ziehe mich jetzt in die zweiten Flitterwochen quasi. Ihr macht das schon, ne? Ich habe euch ja die Chance gegeben, euch zu entscheiden, wie ihr wollt, und ihr macht es schon. Das ist Teil meines Plans. Go for it.
Ja.
Was?
Aber bevor wir jetzt weiter vorausgreifen, eben mit wer da noch alles stirbt, haben wir jetzt noch eine sehr cool gemachte Stelle, eben das Begräbnis von Dan. Wie sie dann alle um ihn trauern.
Ich habe das so fehlplatziert gefunden, wie der Carol. Dieser Police Officer, mit dem Dan Ella verkuppeln wollte, sie da so anspricht. Vor allem vor dem Begräbnis. So, ich hätte es verstanden, wenn man das dann irgendwie danach macht, aber.
Ja.
Keine Ahnung. Also, dann hätte ich mehr Verständnis gehabt, wenn man das danach macht, aber nicht davor. Und das wäre das nicht einfach irgendwie. Hätte er nicht einfach auf dem Präsidium vorbeikommen können oder so. Irgendwas.
Also dort vor Ort fände ich komisch. Also. Auf der einen Seite kann ich ihn verstehen, dass er vielleicht sagt nach dem Motto, okay, Dan wollte das ja, dass wir miteinander sprechen. Ich möchte das gerne in Anführungszeichen Gedenken an Dan machen, dass wir seinen Wunsch hier zumindest mal versuchen, ne? Zumindest mal auf ein Date gehen oder so. glaube, das ist auch der antreibende Punkt, warum Ella dann im Endeffekt ja sagt oder sagt, hier, halt mir einen Platz frei.
Mhm.
Ich fand auch die Anrede von Amenadiel cool, weil er nochmal zusammenfasst, wie charakterlich gewachsen Amenadiel trotzdem ist. Ne? Von so einem Typen, der sich hat nichts sagen lassen, weil er ja der bessere Mensch ist. Also ein Engel, ein freaking Typ, der fliegen kann und der Flügel hat und der fliegen kann.
Und der länger lebt, aber vor allem, länger, weil er fliegen kann.
Ja, und weil er stärker ist, aber auch, weil er fliegen kann. Ne?
Gut, ich glaube, die Leute haben es verstanden.
Ich glaube, die Leute haben es verstanden, ja. Nee, aber ich fand das auch schön, wie er es gesagt hat. Ne? Also, dass er Dan sein bester Freund ist und das... Dann fängt er an zu lügen und sagt, er weiß jetzt, dass Dan an einem besseren Ort ist. Aber dann zu Lucifer sagt, der Typ ist nicht da oben. Er hat nachgeguckt. Manadil hat geschaut, wo ist Dan? Und anscheinend hat sich Dan immer noch nicht richtig selbst vergeben. Und deswegen ist er doch noch mal in der Hölle gelandet. Und das war so ein Punkt, wo ich mir dachte, okay, vielleicht sieht man Dan dann in der letzten Folge doch noch mal, wo wir für Dan einen Abschluss kriegen nach dem Motto, ja, er hat sich dann doch noch selbst verzeiht und er ist dann doch im Himmel. Aber nee.
Nee, leider nicht. Es ist auch, also diese Ansprache fand ich auch sehr, sehr gut. Hat mir ganz gut gefallen. Was ich dabei halt echt gemerkt habe, ist, dass tatsächlich Dan so diese ich Best Buddy für jeden, also so, ich bin für jeden da, aber ich will keine Würdigung dafür. So, der hat ja nie was eingefordert dafür, sondern der war halt immer für Freunde und Familie da.
Hm.
So wie man das halt als guter Freund ist.
Hm.
Und er hat aber nicht die entsprechende, also auch Showwriter-mäßig hat er nicht die Würdigung davon bekommen, sondern man hat halt immer den Eindruck gehabt, der ist halt irgendwie ein Dulli.
Ja.
Obwohl er halt einfach ein großartiger Freund, Vater, Mensch war.
Halt auch mit Schwächen, aber das hat halt jeder. Einfach jeder hat Schwächen und das...
Na klar, jeder macht Dummheit.
Am Anfang war er schon echt doof geschrieben, aber eben vor allem in der 5. Staffel hat mir Dan sehr gut gefallen. Mit Abstand tatsächlich einer meiner Lieblingscharaktere in der 5. Staffel. Ich fand es auch schön, dass tatsächlich Ella mit Lucifer in Gedenken ein Duett gesungen hat. Sie wahrscheinlich auf Spanisch, ne? War das ja teilweise? Ja, Spanisch.
Sie hat teilweise auf Spanisch gesungen, genau.
Ja. Und er dann passend dazu auf Englisch, war ein sehr schönes Duett, fand ich. Das Einzige, was mich da tatsächlich gestört hat, war dieses Hin- und Herschneiden zwischen dieser Beerdigungsszene und der Szene, wo dann Lucifer sich zusammen mit Mace an den Mördern von Dan im Endeffekt rächt. Aber ihn ja anscheinend doch überleben lässt, aber ihm irgendwas sagt, also Lucifer sagt diesem Mörder von Dan ja irgendwas, was ihn total zerstört.
Ja, wahrscheinlich, dass er ihn in der Hölle wiedersieht oder irgendwie sowas. Also.
Ja, aber ich fand's schade, das war so eine super Situation, wo man nochmal Lucifers wahres Gesicht hätte zeigen können.
Mhm.
Aber ich glaube, da war das Budget nicht da. Das ist, glaube ich, das ist der einzige Grund, so Augen ein bisschen glühen zu lassen, ist, glaube ich, nicht so schwierig, wie mal eben entweder wirklich in Schminke, in die Maske zu gehen oder eben mit CGI dann das Gesicht nochmal neu zu machen. Ja, schade. Also wie gesagt, das hat es für mich so ein bisschen kaputt gemacht, diese eigentlich sehr, sehr coole Stimmung, die man bei der Beerdigung hatte. Also cool in Form von gut gemacht.
Also es war halt sehr mitreißend, aber das hat halt, dieses Hin- und Herschneiden hat einen halt aus diesem emotionalen, ich bin jetzt traurig und ich muss mit der Sache umgehen können, rausgerissen ständig so und von wegen, oh ja, ich kann jetzt Rache nehmen für den Menschen, der gerade gestorben ist. Das ist einfach das, weiß ich nicht, das mischt sich so, wie sie es gemacht haben, jetzt nicht besonders.
Also da muss ich gestehen, bin ich auch mal sehr anfällig dafür, wenn die Schauspieler auch eine gute Mimik und wirklich das gut rüberbringen können, dass sie traurig sind. Und man hat auch so Leute, die einfach singen in Trauer oder sowas. Und ich glaube, wenn wir nicht hin und her geschnitten hätten, hätte mich die Szene vollgepackt gehabt. Dann hätte mich tatsächlich doch voll gekriegt gehabt. Aber dieses Hin- und Herschneiden hat mich davon abgehalten, im Endeffekt.
Ja.
Leider.
Ja. Tief.
Aber dafür, finde ich, kommt diese nächste Stelle, nachdem Dan ja dann beerdigt wurde, die Schlussszene, die fand ich sehr, sehr cool. Wo Lucifer sagt, hier, Linda, dein Job ist eigentlich, den soll es eigentlich nicht geben. Und Linda das erst persönlich nimmt, so nach dem, Mann, mache ich einen schlechten Job? Und einer so, nee, du machst einen guten Job. Aber dieser Grund, warum du diesen Job hast, sollte es nicht geben. Diesen Schmerz sollte es nicht geben. Wo sie sagt, ja, aber das gehört dazu. Es ist etwas Menschliches, es ist etwas Gutes, dass man Gefühle hat. Das fand ich einen schönen Schluss für eine ganz okay oder für eine doch ganz gute Folge dieser Staffel.
Ich fand es sehr schön, dass man dann nochmal quasi zurück auf diese Therapie-Couch gegangen ist, wo die Serie mehr oder weniger angefangen hat und man da so vieles gesehen hat.
Hm.
Und hier auch drauf eingegangen wird, dass ja Lucifer über alle Maßen trauert.
Hm.
Über einen Menschen, den er am Anfang nie hatte leiden können.
Immer verachtet hat.
Und sich nur über ihn lustig gemacht hat. Aber das war halt irgendwann seine Form, mit Daniel umzugehen. Also seine Form der Zuneigung wahrscheinlich zu.
Ja.
So eine Männerfreundschaft, wo man sich gegenseitig immer aufs Korn nimmt. Wahrscheinlich.
Ja, oder irgendwie das Gefühl gibt, dass man irgendwen umgebracht hat.
Ja, das war ein bisschen übertrieben, aber
ja.
Scheinbar hat es ja Dan geholfen. Ich weiß zwar nicht warum, aber scheinbar tat es so.
Ja.
Und ja, ich, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, dieses so von wegen, es sollte Schmerz nicht geben, aber Schmerz gibt uns ja auch das Gefühl, am Leben zu sein. Das ist halt so dieses, das ist halt dieser Preis, den man auch zahlen muss dafür, dass man Glück oder ein Glücksgefühl stärker wahrnehmen kann, weil wenn wir nie eine Down-Phase erleben würden oder eine Phase, in der wir trauern oder traurig sind, dann würden wir auch keine verstärkten Glücksgefühle empfinden können.
Das hast du schön gesagt. Aber das trifft's. Das sehe ich genauso. Also es ist jetzt genauso eine wunderschöne Abphase in dieser Folge und die nächste Folge ist dann wieder so eine Down-Phase, ne? Das was dann so die 16. Folge, wenn man die sieht, appreciated man doch noch mehr die 15. Und genau mit diesen Worten würde ich einfach in die nächste Folge übergehen.
Jo, machen wir so.
Folge 16. Ja, was kann man zur Folge 16 sagen?
Ein großes, fettes Meh.
Ja. Also, boah, wirklich Wichtiges ist ja dann das erste Mal, dass man Michael wieder sieht. Am Anfang der Folge, wo er dann grandios sich einfach so im Hintergrund als verschwommene Figur, weil Lucifer sitzt trauernd oder irgendwie noch so geknickt im Lux an der Bar und im Hintergrund kommt so eine leicht schiefe Figur und setzt sich ans Klavier und versucht irgendein Lied komplett schief zu spielen.
Weißt du, welches Lied das war?
Nee, aber ich kannte es. Ich wüsste jetzt nicht, wie es heißt.
Ich sag dir, in welcher Folge es vorkam. Das war das Lied, das er gemeinsam mit Chloe in der Folge gespielt hat, wo dieser Pfarrer erschossen wurde. Wo dieser Pfarrer umgebracht wurde. Wo sie das zusammen am Klavier gespielt haben. Das war das Lied.
Das war die, okay. Nee, Mensch, schade.
Wie es jetzt heißt, weiß ich auch nicht, aber das ist mir von der Melodie einfach im Kopf geblieben.
Ja.
Aber das scheint so ein ganz einfaches Lied zu sein, was man ganz am Anfang vom Klavier nicht lernt.
Ja. Das ist vor allem, er ist ja dann ziemlich wutentbrannt, weil er dann, er weiß ja, dass im Endeffekt Michael das ja geplant hatte, irgendwie an diesen, an dieses Stück zu kommen, das ja aus dem Grab geklaut wurde, das diesem einen Dude diese übernatürlichen Kräfte gegeben hat und weswegen ja im Endeffekt Dan gestorben ist. Und er konfrontiert ja dann Michael nach dem Motto, was sollte das? Und Michael so sagt, ja, das mit Dan war so ein glücklicher Zufall, ne? Und
Joa.
Was halt Lucifer überhaupt nicht hören will, verständlicherweise. Und wo er dann kurz davor ist, irgendwie den epischsten Fight ever da irgendwie zu anzufangen, aber dann Michael so meint, hey, guck mal, hier sind andere Menschen, die würden ja dann leider draufgehen, wenn wir kämpfen.
Ja, und dann erfährt man auch, dass das eigentlich, also für ihn, also dieser glückliche Zufall hat ihn halt dann weiter so bewegt, Lucifer einen Vorschlag zu machen, und zwar, dass er ja die Hölle wieder regieren könnte und dass Chloe ja dann irgendwann unten bei ihm aufschlagen wird.
Ja.
Weil Dan ja gestorben ist, weil sie einen Fehler gemacht hat. Und das wird sie sich immer vorhalten.
Ja, also den Fehler hatten wir jetzt noch nicht erwähnt in der 15. Folge, in dem Teil, das war ja im Endeffekt, weil Chloe war ja mit was anderem beschäftigt und normalerweise sind die immer zu zweit unterwegs, die Cops. Und da war halt Dan alleine unterwegs und wäre er nicht alleine unterwegs gewesen, wäre es eventuell anders ausgegangen. Und das ist das, was Michael meint, dass sie sich vorwerfen wird und weswegen sie in die Hölle kommt.
Richtig. Und ich meine, das ist ja auch später dann in der nächsten Szene, wo Chloe und Lucifer voneinander treffen, der Streitpunkt schlechthin, diese, also wie Lucifer das da formuliert, sagen wir es mal so, ist dann ja ein heftiger Streitpunkt zwischen den Zweien. So weit sind wir aber noch nicht. Vorher kommt nochmal eine Szene, die ich tatsächlich sehr nachempfinden kann. Also wo sie die Hinterbliebenschaften von Dan durchgehen. Ich meine, dass Mace hier keinen guten Job im Acting gemacht hat, oder die Schauspieler, ich kann mir die Namen nicht merken, es tut mir leid. wie heißt sie denn, die gute Frau?
Leslie Ann Brand.
Ja. Genau. Die Mezzokine. Also, tut mir leid, aber es war einfach so fake.
Ja, also
wie sie das geschauspielert hat.
Dieser
Wutausbruch, okay, aber dann dieses, ich muss mir die Hand auf die Brust, das ist so schrecklich, oder? Das ist so übertrieben, überzogen, Trauer gespielt, das fand ich einfach nicht.
Also, da habe ich es ihr mehr abgekauft, oder voll abgekauft, wie sie davor in der letzten Folge im Krankenhaus sah und total entsetzt war, dass sie gehört hat, dass Dan jetzt tot ist.
Ja.
Und da war es halt, natürlich trauert sie und natürlich sind es so wahrscheinlich so Ausbrüche, die man halt in solchen Fällen einfach nicht kontrollieren kann, aber es war schon irgendwie, weißt du, die anderen beiden hatten für mich wirklich gut geschauspielt in dieser Situation. Auch dieser Männer-Deal, so nachdem Mace gesagt hat, ach ja, guck mal, das T-Shirt ist damals, wie ich mit Dan diese schwachsinnige Aktion und dann alle umgebracht habe. Und der Männer-Deal so, ja, so voll verstört von dieser Erzählung. Aber so sagt so, ja, das sind die tollen Sachen, an die man sich erinnert und ihr dann, ne, so ein bisschen zu trösten will. Das fand ich sehr gut gemacht. Aber dieser Ausbruch davor, der war so.
Ja, das war einfach so über. Also, da, das hat halt wirklich so gewirkt, als würde es für Leute, die zuschauen, machen. So im Krankenhaus hat man ja nicht viel gesehen von ihr, aber da war sie. Also, da hat man sie abgekauft, dass sie persönlich davon betroffen ist. Hier hat sie so gespielt, als würde sie von irgendwem beobachtet werden, so von wegen, oh ja, ich muss das jetzt für die Leute tun, die zugucken.
Ja, so wie im Theater für die Leute, die auf der letzten Reihe, dass sie sehen, ich bin traurig. So war das, ja. Sehr, sehr theatralisch. Ich glaube, das wäre besser gekommen, wenn sie noch so in sich mehr zusammengebrochen wäre, anstatt so nach draußen.
Einfach dieses Überzogen, auch mit dem. Ja, es gibt viele, die so. Bei denen das wahrscheinlich genauso abläuft, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber das hat halt einfach gekünstelt gewirkt in der Szene. Das hätte sie auch hundertprozentig besser hingekriegt.
Glaube ich auch. Behaupten. Ja. Ja.
Aber wie gesagt, also die Szene, dass das was Schlimmes ist, so durch diese. Die Sachen durchzugucken, was eine verstorbene Person hinterlässt, das ist etwas. Du hast ja, während wir es angeschaut haben, gesagt, dass du es, also Gott sei Dank, noch nicht erleben musstest oder noch nicht nachempfinden kannst, wie man sich da fühlt. Ich kann das allerdings schon und ich kann dir sagen, es ist einfach ein Scheißgefühl.
Kann ich mir vorstellen, ne? Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich denke mal, dass das jetzt nicht das beste Gefühl ist, eben eine Wohnung auszuräumen von einem verstorbenen Freund, Angehörigen, wie auch immer.
Aber was sie halt auch gesagt haben, ist, das ist dann wieder die positive Seite daran, wenn man was findet, mit dem man was verbindet, was einen zusammengeschweißt hat oder was man miteinander irgendwie, keine Ahnung, lass es jetzt dieses T-Shirt sein oder ein Foto, wo man zusammen aufgenommen hat, haben sie ja auch eins gezeigt, ne?
Ja.
Es sind einfach Sachen, die dann einem das leichter machen, damit umzugehen. So von wegen, ich habe auch eine, also ich kann das, habe ich das hier? Ich weiß gar nicht, wo ich das habe. Doch, hier habe ich es. Ich habe ein Messer von meinem Vater gefunden, als er gestorben ist. Und das war, mit dem ist er dann immer alleine, oder wenn wir zusammen dann gegangen sind, in die, also in den Wald gegangen und hat Pilze damit abgeschnitten und so weiter und so fort. Und das ist einfach, ja, es ist dann schön, sowas zu finden und sich daran zu erinnern.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Also es ist halt auch wichtig, also nicht nur sich davor zu fürchten, sondern damit umzugehen, das zu akzeptieren und dann halt auch noch was Positives rauszuziehen aus sowas. Ne? Aber es ist trotzdem ein Scheißgefühl.
Ja. Ja. So. Vergleich zu Scheißgefühlen.
Ach, oh ja.
Das ist eine gute Überleitung. Das ist eine gute Überleitung, ne? Zu dem Gefühl, das ja eventuell Chloe hat, ne? Sagt dem Motto, oh nein, das ist meine Schuld, dass Dan gestorben ist und Lucifer versucht, sie jetzt zu überreden, habe dieses Gefühl bitte nicht, weil sonst kommst du in die Hölle und das möchte ich nicht. Das war wieder so eine klassische Lucifer-Herangehensweise, ne? So nach dem Motto, okay, mach das nicht, weil dann kommst du in die Hölle und das will ich nicht. So irgendwie so ein bisschen wieder ich getrieben, fand ich. Und dann Chloe so verständlicherweise gesagt hat, ja, ist so eine Schuld kann ich nicht einfach einen Finger schnippen und dann ist die Schuld weg. Das funktioniert nicht. Was ihre Parallele, die sie da gezogen hat zu diesem, oh ja, Lucifer, hier, ich ersteche dich, mach dich wieder selbst verwundbar, war, die habe ich nicht ganz verstanden. Weil ich sehe das also wie Lucifer, dass das was anderes ist. Ob man sich jetzt verwundbar macht oder ob man jetzt sich irgendwie selbst die Schuld gibt, das, Aber diese Szene hat jetzt auch nicht wirklich so Atemraum oder so Luft zum Atmen gehabt, weil er dann gleich Lucifers Schwester kommt und stirbt.
Das ja, fand ich. Also ich fand's ja lustig, dass sie mit dem Eispickel auf ihn los ist. Also sie ist halt einfach noch gereizt.
Klar.
Von dem, was passiert ist. Die Nerven sind aufgerieben. Und dann sagt der Lucifer, ja, schalt das einfach mal ab, damit du nicht in die Hölle kommst. So von wegen. Es ist halt, es frustriert halt einfach. Das ist genauso, wie wenn du zu einem Depressiven sagst, ja, sei doch einfach mal glücklich. Ja. Es funktioniert halt einfach nicht.
Ja, das ist immer so einfach ist es nicht, ja. Die
guten Ratschläge von anderen Menschen. So, dann sei halt nicht so. Geil. Aber es ist einfach dumm. Und weil, ja, du hast recht, die Szene hat nicht wirklich Platz zum Atmen.
Ja, ich fand's halt auch schade, dass das dann nicht mehr angesprochen wird, diese Szene, wo er Lucifer kurz davor ist, Chloe zu sagen, hier, guck mal, Dan ist in der Hölle und nicht im Himmel. Oder prinzipiell auch diese ganze Situation nicht mehr angesprochen wird, weil ich meine, gut, die Schwester von Lucifer kommt dann rein, stirbt und dann wird ja irgendwie klar, oder zumindest den beiden klar, dass ja Michael nicht unbedingt eine Wahl haben will, sondern am Ende einen Krieg haben will. Und ja, und
das war in letzter Folge schon klar. Weil ja. Lucifer hat ja gesagt, wir ziehen in den Krieg in der letzten Szene aus der 15. Folge.
Stimmt. Ja. Ja, aber da ist zumindest mal bewusst, oder da wird es ihm bewusst, ne, dass Michael ja nur geblufft hat davor mit dem so, ja, guck mal, du bist einfach der Höllenchef und ich bin der Gottchef und dann ist alles okay. Und ansonsten hole ich das Schwert und bringe alle um. Und dann merkt ja Lucifer so, ey, guck mal, das flammende Schwert hat keine Brandwunden hinterlassen, somit kann es nicht flammenbiert sein. Was bedeutet, da fehlt noch ein Teil.
Ja, genau so ist es.
Die Verzweiflung in Adrians Gesicht müsstet ihr gerade sehen, das ist super. Flambiertes Schwert, also Chloe, was denn?
Chloe fällt es auf. Nee, nix, alles
nee, gut. Nein, klar. Ja, Chloe fällt es auf, du hast recht.
Chloe fällt es auf. Dann lassen sie die Federn von seiner Schwester Ella untersuchen und da war für mich so ein Moment so, okay, sie ist ja Forensikerin und kann DNA-Checks machen und hat sie die Feder jetzt auf DNA überprüft, weil sie ja sagt so, ey, das ist so eine riesen Feder und Ding und ich sollte ja bloß die normalen Tests machen, aber du kannst mir ja die Wahrheit sagen, was ist das, hast du, und dann dachte ich mir schon so, sag mir doch die Wahrheit und ich dachte mir so, sie hat jetzt nicht wirklich einen DNA-Check gemacht und gesehen, dass das nicht irgendwie ein irdischer Vogel sein kann, weil keine Ahnung,
ein was Strauß, Alter, von all den Sachen, ein Strauß, ey, einen Strauß überfahren. Klar.
Dass er einen Emu angefahren hat, deswegen muss man das so geheim halten. Ich meine, Lucifer hat genug Geld, dass das scheißegal wäre.
Ja.
Na gut. also Hefe war an dieser Feder dran und das gibt ihnen halt den Hinweis, oh ja, wir müssen irgendwo in eine Brauerei.
Mhm.
Bei dieser Verbrecher, die Kette von Amadadil hat, der irgendwas damit zu tun hat und der versteckt sich da scheinbar in dieser Brau oder in irgendeiner Brauerei.
Ja.
Und Lucifer fordert dann nochmal einen allerletzten Gefallen von Ella ein.
Ja. Dann war so, hey, guck mal, mach mich mal Cosplayer, bitte. Ich werde jetzt mein böser Zwillingsbruder Michael, wo er tatsächlich alle, sogar uns beide, hier mit an der Nase herumführt, weil die nächste Szene, auf die mit Mace und Eve, würde man später nochmal zurückkommen, würde ich sagen. Die nächste Szene mit Lucifer ist ja dann eben in der Brauerei, wo er da mit seinen zwei Geschwistern, die auch denken, er ist eigentlich Michael, diesen übernatürlich starken Dude versuchen, diesen Stick da, dieses Stückchen Metall da abzujagen, weil dieses Metall brauchst du, um das dann irgendwo total hässlich quer in diesen Dolch reinzustecken und den dann zum Brennen zu bringen.
Das ist der Schlüssel zum Herzen der Flammen.
Ja, anscheinend irgendwie. Das ist so die Zündkerze, wenn man so will, von diesem Flammenschwert.
Die Zündkerze. Du bist on fire heute. On fire bist du.
Ja, das fand ich sehr, sehr faszinierend. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe da nicht verstanden, was dieses Ablenkungsmanöver sollte. Ist es jetzt nur ein Ablenkungsmanöver gewesen, dass Lucifer und Chloe abhauen können? Weil sie klauen ihm ja nichts. Ich glaube, das war nur, dass die beiden rauskommen, ne?
Genau.
Er hat einfach nur die Zündkerze in der Hand. Also, ja, hat sich mir diese Szene nicht so ganz erschlossen. Gut, er ist natürlich danach ein bisschen gepisst, dass dieser Kerl, den er ja als Michael gespielt, hat nicht umbringen lassen von seinen Geschwistern. Das hat er nicht übers Herz gebracht und sich ja dann offenbart, dass er Lucifer ist. Was ja lustig ist, weil sie wollten ja dann irgendwie der Lucifer gegen die zwei Geschwister kämpfen und im Hintergrund steht einfach Michael und bringt diesen Dude um und klaut ihm die Zündkerze. Das fand ich grandios. Aber im Endeffekt hat das alles so ein bisschen nichtig gemacht. Die ganze Zeit. Aber man kann ja nicht immer Glück haben und das bekommen, was man will.
Nee. Also sie haben halt versucht, das vorher da zu sein und das Michael auftreten, an diese Kette zu kommen. Aber Lucifer wollte halt dann niemanden umbringen. Gut, verständlicherweise. Mhm. Der will das schon. Und da erfahren auch seine Geschwister so von wegen, dass Michael über Leichen geht. Nicht nur über menschliche, sondern auch über wir hatten ein Problem schon mal, ne? über Engelleichen auch geht.
Mm.
Englische klingt immer so blöd.
Englische Leichen, ja, übernatürliche Leichen sozusagen.
Ja. Also gefiederte Leichen.
Gefiederte Leichen, das ist gut. Gefiederte Leichen ist schön. Ja.
Gefiederte Leichen geht.
Aber dass das die nicht mehr verstört, hat mich echt gewundert.
Ja.
Also, klar, das ist nochmal der ausschlaggebende Punkt, dass sich zumindest eine von den beiden ja dann später noch hinter Lucifer stellt, aber das ist naja, ziemlich, also wo ich mir so denke, ja gut, wenn jetzt mein Bruder meine Schwester umbringen würde und mir sagen würde, ja, es kann halt passieren, ne, auf dem Weg zum Erfolg passieren halt auch mal sowas, ne, es muss halt mal wer sterben oder so, wo du denkst so, ja, und was sagt mir jetzt, dass der mich nicht als nächstes umbringt? Das wäre schon der Punkt, wo ich gesagt hätte, ich stelle mich jetzt gegen diesen verrückten Kerl, der einfach irgendwie seine Geschwister umbringt, nur um sein Ziel zu kommen. Aber sind übernatürliche Wesen, die funktionieren anders da.
Ja, sie sind halt, ja, die denken halt, sie sind besser, aber sie sind halt dümmer. Also das ist ja legit einfach nur dumm. Weil wenn der Gott ist, was hindert ihn daran, die alle zu töten, wenn er sie nicht mehr braucht?
Ja, eben, und dann ist er alleine Gott, ne? Und dann gibt es nur noch ihn und dann hat er wirklich freie Hand.
Ja. Das ist halt, das sind so Momente, wo ich mir denke, ja, ihr könntet schon ein bisschen weiterdenken, aber sie haben halt einfach alle Angst zu sterben. Mm. Jetzt, wo ein Todesangst verändert halt jedes Wesen, ne?
Richtig, ja.
Mace und Eve sind jetzt ein Pärchen. Finally.
Ja. Will they, won't they, is over.
Ja, war kürzer als bei Lucifer und
keine 5 Staffeln.
Sei Dank. Gott sei Dank. Nee, ich weiß gar nicht, der hat, Ding, Mace hat sich irgendwie für einen Typen ausgegeben und Eve hat mit dem geflirtet oder irgendwie so, oder?
Mm, genau.
Per Handy, per Schreiben, und dann hat sie sehen Slux bestellt und da sagt sie ihr die magischen Worte: Mir ist es egal, ob du stirbst.
Die waren so gut. So gut. Und ich dachte mir so im ersten Moment so, ja gut, als Eve hätte ich das jetzt tatsächlich echt missverstanden. So nach dem Motto, so, ja, aber Eve hat dann schon verstanden, wie Mace drauf ist und was Mace ihr damit sagen will. Nach dem Motto, oh Gott, sie will jetzt wirklich doch versuchen mit mir, obwohl ich sterblich bin und sie nicht. Ich alt werde sie nicht. Das fand ich schon
lustig. Ja, sie fragt sie ja nochmal, ne, so von wegen, nur um sie hier zu sein. Das bedeutet, dass du mit mir zusammen sein möchtest, ne? Ja. Nicht, dass ich zur Hölle fahren kann oder so.
Ja, ja.
Es ist zwar sehr süß gemacht, hat auch gepasst zu den Charakteren, finde ich. Also
ja,
fand auch ich wie auch. Sie sie dahin gelockt hat, in Anführungszeichen, ist genau Maces Art.
Gut, jetzt ist natürlich die Frage, ob das jetzt wirklich nötig war, dass es genau das Look sein musste. Das hätte ja auch sonst wo sein können. Ganz ehrlich, da hat die Location doch nicht viel gemacht, außer dass es vielleicht den Showrunnern Geld gespart hat, weil sie nicht noch eine neue Location hätten. Also das ist der einzige Grund, warum ich mir vorstellen könnte, dass es genau der Look sein musste, oder? Also,
ja, vielleicht wollte sie ja auch schon einen Hinweis geben, so von wegen, ja, komm.
Ach so,
komm, wir treffen uns im Lux.
Ach so.
Weißt du was?
Ja. Ja, okay, gut, unter dem Punkt von mir aus, ja.
So von wegen, wenn sie dann wirklich auftaucht, weil da könnte sie ja jederzeit auf Mace und Lucifer treffen. Also dann ist das wahrscheinlich schon so der erste Test, so ob sie wirklich überhaupt bereit wäre, sie wiederzusehen. Mhm. Wenn sie dann nicht auftaucht, dann wahrscheinlich, weil sie da nicht hin möchte. Wegen
ja. Mace. Ja, okay.
Machen wir noch die zweite Szene vorm Showdown. Und zwar noch eine kleine Familienzusammenkunft zwischen der Männerdeal, Linda und Charlie. Und ich habe mich gefragt, was das jetzt in dieser Folge soll. Ich habe mich legit gefragt, was diese Szene hier soll.
Das war nur nochmal irgendwie, um zu darzustellen, dass Linda immer noch irgendwie so eine Helikoptermutter ist und sagt, okay, wir müssen jetzt mit einer Yoga-Influencer von Instagram jetzt die Schritte tracken, um dann irgendwie den Mittelmaß rauszufinden und dann zu gucken, woran es liegt, dass der noch nicht laufen kann, sondern nur so ein bisschen stehen, unser kleiner Charlie. Was ich da sehr gut fand, war die Art und Weise, wie DB Woodside, wie er der Schauspieler von Amanda Deal, da dann einfach nur an dem Telefonat mit den Augen geschauspielt hat. Und man genau gemerkt hat, er hatte gerade erfahren, dass seine Schwester gestorben ist.
Ich fand die einfach deplatziert. So, wenn die vor 2 Folgen gekommen wäre, hätte ich die ganz gut gefunden, weil man da nochmal sieht, wie weit Amanda Deal gewachsen ist.
Ja.
So, deswegen, ich kann nicht akzeptieren, dass Charlie nicht ein übernatürliches Wesen ist oder kein Engel kein göttliches Wesen ist
und nicht fliegen kann.
Und nicht fliegen kann? Zu, es ist mir eigentlich scheißegal, wie lange mein Sohn braucht, sich zu entwickeln. Hauptsache, wir sind da für ihn oder Hauptsache, wir sind glücklich miteinander.
Ja.
Ist doch egal, was passiert. Charlie wird da schon seine Zeit, seinen Weg finden. Ja. Und das ist halt, also das ist schon schön, also dass man das nochmal gezeigt hat, wie weit er gewachsen ist am Ende.
Aber da gebe ich dir vollkommen recht. Gut, es war halt jetzt, hätte man auch anders erzeigen können, dass er das Telefonat gekriegt hat oder so. Aber so im Großen und Ganzen stimmt schon, hätte man die Folge, diese Szene aus dieser Folge rausschmeißen können und woanders hin. Auf die Folge, was weiß ich, 14 oder sowas.
Ja, da hätte es besser gepasst, finde ich. Ja.
Was ich sehr lustig fand, wie er dann eben bei dieser Grabesszene, die danach kommt, wo dann Mace meint, hier, guck mal, hier, du kriegst hier Stabby, meinen kleinen Degen, meinen kleinen Dolch hier. Oder wie man diese Dinge auch immer nennen möchte, gibt es bestimmt jetzt Waffenexperten, die jetzt sagen, ich habe keine Degen, das ist jetzt ein Katana. Okay, jetzt das killen sie mich alle, ich weiß. Nein, das war jetzt ein Witz. Ein Dolch,
was?
Okay. Ja, was? Nicht, dass sie jetzt denken, ich meine das ernst mit, dass das ein Katana ist, keine Ahnung, was weiß ich.
Sein Wakizashi.
Gesundheit. Ja, nee, es ist einfach Stabby. Und Stabby wird, hatte ja Adrian schon die Gedanken, dass der Stabby eingeschmolzen wird und als Kugeln verarbeitet. Was ich tatsächlich lustig fände, aber nicht damit gerechnet habe, dass sie es wirklich machen. Das fand ich gut. Wir haben ja am Anfang dieser Folge diese komische Situation gehabt, wo ja irgendwie so ein random Gefängnisbus mitten auf irgendeinem Pass, mitten in irgendwie außerhalb von irgendwelchen Städten dann voll gerade ins Schleudern kommt, weil die Insassen ein bisschen Aufstand machen und dann sterben alle. Und ich war so irritiert, was das sollte, aber Adrian war ein cleverer Mensch mitten in der Folge und hat gemeint, hey, guck mal, die Dämonen, die müssen ja auf die Erde kommen und die brauchen dafür ja einen frisch verstorbenen Körper. Und das war ja eben genau das, was dann Mace entschließt. Hier, guck mal, ich hol mal ein paar Dämonen aus dem Keller.
Aus dem Ghetto.
Und dann kommen die, dass dann die Polizisten nicht da mit dabei waren, das fand ich echt schade.
Stimmt,
Hätte ich lustig gefunden. Aber die haben ja eine bisschen Verspätung gehabt, was ich ja extrem lustig fand, wie er dann Lucifer dann in dieser Halle ja Michael konfrontiert und man ja dieses 3 gegen, keine Ahnung, 20 hat, diese Engeln alle hinter Michael stehend. Und da kam tatsächlich dann diese Stelle, wo ich ehrlich nicht mit gerechnet hatte.
Ich auch nicht. So absolut nicht. Ich hätte es nicht kommen sehen.
Ja.
Jetzt also, nicht gedacht.
Dass dann einer, also der dritte, der Third Time is a Charm, ne, der Engel der Gerechtigkeit, dann doch mit der Z-Gear noch mit überläuft zu Lucifer. Hätte ich nicht gedacht.
Ich hätte auf jeden Fall nicht gedacht, dass er den Anfang macht. Ich hätte schwören können, dass die, dass der eine Engel, die Unbedeutende da, die gehört hat, dass Michael ihre Schwester umgebracht hat, dass die als erstes rübergeht. Weil das wäre für mich, glaube ich, ein treibenderer Grund, als zu sagen, hey, Lucifer macht das Ganze aus Liebe.
Hm.
Ja. Also für mich persönlich. Aber Zedkiel sagt es, dass er den wahren Grund weiß. Hörst du aus Liebe oder fängt er voll das Lachen an? Oder
weiß die nicht, anderen fangen das Lachen an, ja.
Die anderen fangen das Lachen an. Ja, aber ich glaube, er lacht auch. Ich weiß aber nicht. Auf jeden Fall geht dann ein Lachen durch die Engels rein, weil sie das absurd finden, so von wegen, warum sollte man das aus Liebe machen?
Ja, und vor allem dieses Lachen, so dieses, oh, wir sind so viel besser, weil wir brauchen sowas nicht. Ja, Liebe, wie lächerlich.
Das und dabei vergessen sie, dass ihr Vater auch verheiratet war. Mhm. Das ist
ja.
So, und ja. Auf jeden Fall läuft Zedkiel dann über zu Lucifer.
Mhm.
Und dann entschließt sich auch die andere Schwester mit rüber zu gehen. Und da war es aber. Ich hätte dann auch gedacht, es werden noch ein paar mehr.
Ja, dachte ich aber auch. Dann
entschließen. So, okay, weil das kennt man so aus Filmen oder Serien. Ja, so der Protagonist, der gegen alle Chancen, also gegen alle Widrigkeiten doch noch Chancen bekommt und seine Mitläufer findet die halt nur 2. Und von dem verliert er 2 Minuten später wieder einen.
Ja, das fand ich echt eine asoziale Aktion von der guten Frau. Einfach erst zu Lucifer zum Wechseln, dann zu merken, oh, wir sind irgendwie nur zu fünft. Ich geh mal wieder rüber. Also ich fand's auch schön, natürlich, so wie Adrian meinte, dass du nicht so diese klassische Szene hast, so, oh nein, unser Protagonist, unser Held der Serie, der steht alleine da und mittendrin sagt einer so, ich mache jetzt den ersten Schritt, weil er ist doch eigentlich ganz cool. Und dann haben wir so Ausgeglichenheit. Aber das hatten wir ja nicht.
Aber das war halt auch witzig, weil Lucifer genau das anspricht. So von wegen, ich dachte, das wäre jetzt so. Aber wir haben ja ein Fing-Going oder so. Das ist einfach dieses Self-Awareness. Das ist einfach schon oft witzig.
Ja. Fand ich sehr, sehr, sehr fancy. Wo er dann auch so nach dem Motto, Michael geht ja davon aus, dass das jetzt die Wahl war, ne? Und er dann so, jetzt bin ich Gott, weil wir haben jetzt gewählt. Und schreit dann nochmal so, ich bin Gott. Und irgendwie passiert hier überhaupt nichts und alle schauen nur so ganz verstört in den Himmel. Das fand ich auch eine sehr, sehr ulkige Szene. Wo ja dann irgendwie Gabriel meint, so nach dem Motto, ja, vielleicht müssen wir ja anonym wählen.
Nee, einstimmig. Das Ergebnis muss einstimmig sein, meint sie.
Ach, Juni, ne? Ach, das ist einstimmig. Okay. Wieder mal ein Wort gelernt hier. Es kommt davon, wenn man auf Englisch guckt, aber wieder keine Ahnung vom Inhalt.
Ja, es ging darum, dass sie einstimmig, also dass sie denken, dass es einstimmig sein muss, wer Gott sein möchte. Wer Gott sein soll, so rum.
Hm.
Und genau, auf die Aussage hin sagt, ja, dann bleibt uns ja gar nichts übrig, als unsere Gegner auszumerzen, sagt der Michael. Und daraufhin läuft halt die andere wieder zurück zu ihm über. Und dann sind Amanda Deal, Lucifer, Seth Keel und Chloe zu viert vor denen und müsste noch Zeit schinden, weil sie auf Mace warten. Und dann kommt einfach die dümmste Nummer, die ich seit langem gesehen habe, die auch noch funktioniert hat. So, ich denke, oder was? Das war so Guardians of the Galaxy 1. Moment, ja. Wo sie ja auch zum Schluss das Tanzen anfangen, wo der Star-Lord das Dance-Battle anfängt und Lucifer fängt hier Can't Touch This anzusingen.
Von all den Liedern. Ist ja ein cooles Lied, aber irgendwie, Ich fand's auch schön, dass sie dann zwischenzeitlich auch so die drei Brüder da dann anfangen, so gleichzeitig irgendwie so Schritte zu machen, so als hätten sie irgendwie die Choreografie eingestimmt, einstudiert. Ja, es war irgendwie unterhalten, cringy.
Ich hab's auch so geil gefunden, dass dieser Zedkiel, weil der Engel der Rechtschaffenheit, einfach bei dieser Nummer mitmacht.
Ja, ja.
Als hätte es gewusst, als würde er MC Hammer hören und dann auch noch selber eine Strophe von dem Lied singt. Es ist einfach, ich fand's unglaublich witzig. Das hat genau meinen Humor getroffen. Es war so cringe, aber es war so lustig.
Was ich da dann schade fand, war im Endeffekt, dass das Gabriel, die ja dann total angetan von dieser Tanznummer dann anfängt mitzutanzen, hätte ich tatsächlich da gedacht, vielleicht läuft sie jetzt doch über oder so. Aber ist ja nicht so.
Nee. Vielmehr durchschaut Michael den Plan und genau in dem Moment, wo er das durchschaut und sagt, Schluss mit dem, das ist auch noch gut. Als er dann so schreit, stop! Und die anderen, Hammer Time! Ich fand's witzig, Entschuldigung.
Das war eine sehr, sehr ulkige Situation. Ja, gebe ich dir recht.
Aber als er dann halt quasi sagt, aufhör mit dem Schmarrn, kommt genau in dem Moment Mace mit der Verstärkung angerückt.
Mm.
Und dann kommen wir auch zu der Offenbarung, dass Stabby eingeschmolzen wurde, indem das Chloe zwei Engel, die emporsteigen mit ihren schönen Flügelchen, einfach mal vom Himmel holt. Und Michael ist auch erstmal ein bisschen überrascht.
Ja, weil er sich ja auch immer wieder so sicher gewogen hat, ne? Also so, der gedacht, die mit ihrer dummen Waffe, wir sind einfach freaking Engel. Tja, aber Stabby ist halt eingeschmolzen. Und ich fand es auch so unglaublich absurd. So nach dem Motto, sie hätte ja mal einen Warnschuss geben können, so nach dem Motto, guck mal, ich verletze ihn jetzt, dass er vielleicht davon recovern kann. Und sie dann so, und bevor wir jetzt irgendwie Blutvergießen machen, wie wäre es, wenn wir irgendwie so ein 1 gegen 1 machen? Ich denke mir so, du hast schon zwei Leute erschossen, Lucifer, ey, was soll denn das jetzt?
Aber hat sie die erschossen oder nur in die Flügel geschossen, dass sie runterfallen?
Die sind ja nicht mehr aufgestanden. Ich fand auch diese Gesicht von Macy so nach dem Motto so, guck mal hier, der die Waffen machen doch Schaden, das fand ich toll, dass man ganz kurz zu Mace schneidet, sie total überlegen, der Michael noch so zuküsst. Ja, das fand ich super, das fand ich grandios.
Ich weiß jetzt nicht, ob sie die erschossen oder nur runtergeschossen hat.
Also ich hoffe,
man sieht die man sieht die dann tatsächlich einfach gar nicht mehr.
Ja.
Die sieht man auch nirgendwo rumliegen. Das ist ein bisschen schade. Aber ich schätze, sie hat sie nur vom Himmel runtergeschossen, weil sie ist ja trainierte Polizistin.
Wahrscheinlich, weil sonst wären sie ja dann gut vorausgesetzt, wir haben jetzt irgendwie nicht irgendwelche Lücken in der Storytelling, ne? Dann hätte man sie ja später noch rumliegen sehen, weil man hat ja noch ein paar Einstellungen, wo man die Mitte dieses Kolosseums, dieses Dings sieht.
Ja. Aber also im nächsten Shot, wo Michael und Lucifer so nebeneinander stehen, also da gibt es einen Wide-Shot und da siehst du niemanden auf dem Boden liegen. Also das.
Ja, keine Ahnung. Also wurden wahrscheinlich einfach vergessen.
Filmfehler. Ganz klar.
Ja.
Also, weil die müsste ja dann irgendwo rumliegen oder sich irgendeine Schusswunde halten oder sonst was, die sind einfach weg. Das ist doof.
Ja. Dann kommt ein wunderschöner Kampf im Himmel, alles super, Grasbums und ich meine, gut, man hat ja dann, Lucifer hat ja noch diesen wunderschönen Gandalfs Holzstab zugeschickt bekommen vom rechtschaffenden Engel, der ja irgendwie anscheinend vom Baum des Lebens, was auch immer das ist, habe ich noch nie gehört tatsächlich. Ich dachte immer nur, Baum des Lebens ist irgendwie aus dem Wikinger, da gibt es ja auch irgendwie so einen Baum des Lebens, da dachte ich, das ist ja
das ist der Weltenbaum, Yggdrasil. Das ist der Baum, um den sich die Wurzeln um alle neuen Welten, egal. Baum des Lebens ist wahrscheinlich der Baum aus Garten Eden, der die Äpfel hat, oder?
Ich schätze könnte mal. Sein, natürlich, ja.
Also ich kenne mich da jetzt auch biblisch nicht aus, aber ich schätze mal, dass das ein Baum aus dem Garten Eden ist.
Der müsste es sein,
wahrscheinlich
ja.
Wahrscheinlich die der Apfelbaum ist. Ja. Stellt sich jetzt, wenn nicht, verbessert uns bitte.
Gerne, ja. Ja, dann kommt der Kampf und der Stock geht kaputt und Lucifer hält dieses brennende Schwert hoch und sagt, ha, guck mal, der Kampf war eigentlich nur so ein Semi-Ding und das eigentlich zum Ablenken und dann kommt Chloe ran, zieht die Zündkerze raus und rennt dann so hihihi weg. Okay, jetzt nicht ganz so, wie ich es jetzt beschrieben habe. Aber das Schwert fliegt dann im hohen Bogen irgendwie um die Ecke. Das fand ich lustig, wo dieses Schwert dann gelandet ist.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
Wie das da hingekommen ist, frage ich mich. Wer weiß das schon. Aber das Tolle ist ja, dann kommt ja Lucifer und denkt sich so, boah, cool, jetzt habe ich das Ding und jetzt ist alles in Richtung gut unterwegs, weil Chloe hat die Zündkerze und ich habe den Degen und ich nenne das jetzt einfach das nächste, jedes Mal was anderes, okay? Dann einfach nur, um die Leute zu nerven, ne? Und dann hat er ja sein Katana in der Hand und spricht ja dann mit dem Engel des Todes und im Hintergrund sieht man dann, wie Michael Chloe absticht und ich dachte mir nur so, oh nein, sie wird nicht sterben. Und dann kamen 20 Minuten, die ich mir denke, ich meine, dann passiert ja auch nicht mehr viel, ne?
Also was noch passiert ist, Lucifer will Chloe aus dem Himmel zurückholen, weil es ist ja noch nicht ihre Zeit.
Mm.
Und was wir auch erst seit dieser Folge wissen, glaube ich, oder ich habe es zumindest nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass Lucifer verbrennt, wenn er in den Himmel hochgeht, weil er verbannt ist. Also er wird sterben, wenn er den Himmel wieder betritt. Tut's aber trotzdem, weil er halt Chloe zurückholen möchte.
Ja.
Und dann ist etwas passiert, wo ich dir gesagt habe am Anfang der Staffel, dass das passieren wird. Und zwar, dass dieser fucking Ring Chloe das Leben rettet.
ja, da war er weise. Denn dieser Ring, den er da anhat, der rettet ihm ja vom Verbrennen. Was ich sehr, sehr toll fand, er wurde ja dann von irgendwem angesprochen und ich dachte mir so, okay, das ist safe halt irgendein Nebencharakter aus dieser Staffel. Dass es unser heißgeliebter Mimikmann ist, das hat mich sehr, sehr gefreut. Sehr überrascht, der hat dann anscheinend seine Hell Loop überwunden, er hat die Tür aufgemacht und mit seiner Family geredet und ist jetzt im Himmel und kennt sich da noch nicht aus, fand ich sehr lustig. Er hat gemeint, irgendwie versucht gerade noch so ein bisschen rauszufinden, wo was ist und anscheinend gibt es hier irgendeinen Zuckerwattenraum, fände ich sehr geil. Oh, Zuckerwattenraum, ey.
Raum mega. Komplett aus. Das pappt doch, Alter.
So egal. Ja, so einmal rein und dann, ja, okay, ja, stimmt
schon. Also die Tür auf, reingreifen, was rausnehmen, okay, aber da ja, reingehen, okay. Na, nee.
Okay.
Da pappt doch alles, muss ja permanent duschen.
Ich glaube, man muss da nicht duschen. Außer man hat natürlich Freude dran. Aber ich glaube, wir sollten nicht philosophieren, wie der Himmel aussieht. Ich glaube, dann sitzen wir noch in 3 Jahren da.
Ach.
Aber ich meine, das ist auch das erste Mal, dass wir in Lucifer überhaupt den Himmel sehen, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Also ich meine, ihr könnt uns ja gerne korrigieren, aber ich glaube nicht, dass wir ihn vorher schon mal gesehen haben. Die Hölle, ja, schon ein paar Mal, aber den Himmel nicht.
Und ich fand es ein bisschen enttäuschend, um ehrlich zu sein.
Ja, es war halt einfach nur so, ach, es ist ein schöner Park und ich bin die Chloe und ich bin mit meinem Dad zusammen. Und anscheinend scheint da irgendwie so ein Wahrnehmungsfilter im Himmel zu sein, weil sie hat anscheinend ihre Trixie voll vergessen. Und erst wie Lucifer sagt, guck mal, ich bin hier für dich und dieser Ring rettet mich. Und Trixie ist ja da und Dan ist gestorben und dann wird er dann so ein bisschen wachgerüttelt, in Anführungszeichen. Der macht dann die große Geste, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt als Heirat abstempeln würde und steckt ihr den Ring an, dass sie dann wieder lebt.
Im Endeffekt. Nein, aber es hatte sowas von beide knien halt so nieder und Ding und er steckt ihr den Ring an. So das.
Also
symbolisch wahrscheinlich schon ein bisschen so von wegen, ich steck jetzt den Ring an und aber egal. Was die Leute sich dabei gedacht haben, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Aber ja, also er steckt ihr den Ring an, sie wird wiederbelebt und sieht nur so, wie er, also bevor sie wiederbelebt wird, sieht sie, wie er halt langsam verbrennt und sich in Licht auflöst quasi.
Ja, Was ich total weird fand, weil die nächste Einstellung ist ja dann, wo sie so macht und dann aus diesem Koma, irgendwie aus dem Todsein aufwacht. Aber dann hat man die Szene nochmal irgendwie. Sie macht nochmal so ein, weil sie wacht auf und dann sieht man gerade irgendwie die Leute kämpfen. Also sie macht so, guckt auf den Ring, okay, ja, bin doch wieder am Leben. Irgendwie kriegt es Michael nicht mit, obwohl das direkt daneben steht und sie macht. Gut, ich meine, zu seiner Verteidigung, irgendwo fliegen Schrotkugeln mit eingeschmolzenen Degen durch, während andere total dumm drauf zulaufen.
Das ist halt so dumm, ey. Was haben sich diese Engel denn gedacht? Die laufen straight auf jemanden mit der Schrotflinte zu, ohne Waffe, ohne zu fliegen, ohne irgendwas, einfach nur.
Also, das war schon, also mit Abstand. Also, es gibt ja schon viele dumme Charaktere in Serien oder sowas, ne, wo du denkst so, ja, oh nein, guck mal. Hinter mir ist eine riesen rollende Kugel. Ich könnte jetzt einen Schritt nach links gehen und wäre safe. Nein, ich laufe geradeaus weiter und werde dann überrollt oder sowas. Und genauso eine Dummheit war das so. Hey, guck mal, der hat eine fucking Schrotflinte, zielt auf mich und ich laufe straight auf ihn zu, sodass er nicht verfehlen kann. Dass sie auch die Engel nicht alle abgehoben sind und dann die Dämonen, die ja nicht fliegen können, weil sie ja keine Flügel haben, weil sie in einem fucking menschlichen Körper sind, und sie dann irgendwie von oben bekämpfen, das habe ich nicht verstanden, warum sie das nicht. Gut, wahrscheinlich aus Budgetgründen, aber.
Ich wette 100% das Budget.
Ich meine, dann hätten sie sich ja diese Animation für diesen dummen fliegenden Kopf, der total beschissen aussieht, sparen können, ganz ehrlich. Ja. Alter, ja, das war.
Gut ausgesehen. Gut, ja. Aber du weißt ja auch nicht, wie sich's anfühlt, wieder bei dir zu werden. Ich glaube, da braucht man, weil du meint hast, sie wacht ja zweimal auf, mehr oder weniger.
Hm.
Ich glaube, einfach einen Moment, um dich zu orientieren. Ich glaube, das sollte dieser Schwenk über dieses Schlachtfeld darstellen, sodass sie erstmal sich orientieren muss, was hier los ist.
Ja. Ja.
Und dann verprügelt sie ja erstmal Michael.
Weil sie hat ja noch den Stäbchen da, die Zündkerze.
Zündkerze.
Ja.
Und dann, genau in dem Moment, wo sie ihn quasi besiegt hat und Rache für Lucifer nehmen möchte.
Kommt Lucifer wieder. Wie unerwartet. Wer hat das kommen sehen? Ich.
Me too.
Wahnsinn. Wahnsinn. Das war krass. Also anscheinend ist er jetzt Gott. Ne? Er hat jetzt das überlebt. Er hat jetzt irgendwie sich selbst geopfert für Chloe. Und das war jetzt der entscheidende Punkt, was es wahrscheinlich braucht, um Gott zu sein. Das ist der Plan von Gott schlechthin. Aber ich fand es auch schön nach wie vor, dass Gottes Plan anscheinend immer noch berücksichtigt, um dass dann Lucifer an diesen Punkt kommt, müssen viele meiner Kinder sterben.
Ja, und also er manches, selbst auch.
Ja, er muss selbst gehen, ja, genau.
Also nein, sterben Lucifer muss jetzt auch sterben.
Achso, du meinst es Lucifer?
Ja, er ist ja verbrannt im Himmel.
Ja, aber ich würde es jetzt nicht als Sterben bezeichnen, weil er wieder da ist.
Naja, aber reanimiert als Gott. Ist ja nicht mehr nur ein Engel.
Ja, okay.
Ist ja, Lucifer ist gestorben und Gott Lucifer ist auferstanden. Mm.
Ja.
Aber gut, ja. Gott hat es ja mit so sterben und danach auferstehen.
Ja. Und wie dann ja versucht, Chloe hält ihm ja dann das Messer an den Hals, dem Michael. Und dann kommt ja diese schöne Sache nach und sagt, Chloe, hey, guck mal hier, ich bin's, Lucifer, bin doch nicht tot, du bist besser als das und so. Dann nimmt er ja die Zündkerze und das Schwert und macht dann die flammenden, macht das Schwert wieder an. Und dann hat natürlich auch jeder, da weiß ja auch jeder 100% überzeugt, dass dann Michael getötet wird. Nicht.
Not.
Also, der war es war also so, wie er dann aufgetreten ist mit diesem, ah, guck mal, du bist besser als das, Chloe. Dann killt so einer keinen. Und dann war mir safe, dass der jetzt ausholen wird und vor allem, weil ja dann noch Michael ganz pompös ja seine Flügel rausholt nach dem Motto, kill mich wenigstens mit meinen coolen Flügeln, wo er dann einfach nur die Flügel abschneidet.
Tja.
Ja, und das war's dann. Dann sagt er noch kurz, oh my me, anstatt oh my god. Das fand ich noch recht ulkig.
Mhm.
Aber
und sie verbeugen sich alle, bis auf Chloe.
Nee, die
beugt sich alle auf. Nee, Chloe steht. Chloe bleibt stehen. Alle anderen gehen auf
Spiel. Stehen. Boah, die traut sich ja was.
Ja. Also, alle seine Geschwister inklusive.
Stimmt, du hast recht.
Ich weiß gar nicht, leben da noch Dämonen? Bis auf Mace, ich weiß nicht. Auf jeden Fall Eve und Mace gehen auch auf die Knie.
Ja.
Chloe bleibt stehen.
Ja. Also, für mich, MVPs dieser Folge sind die zwei Engel, die sich wundend und wie Fußball am Boden liegen bleiben, nachdem einmal kurz Amanda Deal mit dem Flügel schlägt. Das fand ich die dümmste Aktion in dieser ganzen Folge. Das ist für mich so das MVP. Diese Stelle, wo man denken, ja, sicherlich tut es weh, wenn man so einen fucking Druckluftschlag ins Gesicht kriegt, aber ja, die sind jetzt bestimmt ausgenockt. Übernatürliche Wesen. Von einem fucking Flügelschlag. Aber hey.
Ja, als ob sie das nicht früher schon zu dutzende Malen in irgendwelchen Trainingskämpfen so abbekommen haben. Ne?
Also. Ja. Also, das war also ich weiß ja nicht.
Das sind dann wieder so Momente, wo ich mir denke, das hätten sie doch einfach besser oder einfach weglassen können.
Mm.
Hätten sie doch lieber in den Faustkampf zwischen der Männerdeal und ein oder zwei anderen zeigen sollen.
Ja.
Weil das
ja.
haben sie ja vorher auch schon gemacht. Und die 1:1 Kämpfe waren jetzt nie so unterirdisch schlecht, möchte ich behaupten.
Adrian hatte da was ganz Tolles gesagt gehabt. Ich fand das eigentlich sehr gut. Es wäre ein besserer Plot-Twist gewesen, wenn man ein bisschen früher Cut gemacht hätte. Man sieht gerade Chloe sterben, Lucifer ist weg und dann kommt ja diese Szene so bei Minute 41 ungefähr, wo sie dann anfangen zu kämpfen. Und dann hält man einfach zack, bumpf, schwarz und dann nächste Staffel. Aber
weil im Endeffekt, was hat dieses Ende jetzt, also dieses Ende hat ja jetzt nichts weiter aufgeklärt.
Nee. Also ich fand's halt echt schade, weil wenn wir jetzt mal so rückblickend betrachten, wir haben Dan. Dan ist jetzt zwar gestorben, aber er hatte doch noch Frieden geschlossen. Wir hatten Linda. Linda lebt zum Glück noch und sie hat Frieden geschlossen. Wir haben Amanda Deal. Der gute Kerl hat Frieden geschlossen damit, dass er... Damit, dass er dann auf der Erde bleibt und bei seinem kleinen Sohn bleibt. Wir hatten Mace. Mace hat auch im Endeffekt Frieden geschlossen damit, dadurch, dass sie jetzt mit Eve zusammen ist. Und wir haben Ella. Ella hat keinen Frieden geschlossen. Ella hat immer noch Dunkelheit. Sie hat zwischendrin ja gebetet, so nach dem Motto, ja, okay, jetzt ist die Dunkelheit noch größer als vorher. Und dann in der nächsten Einstellung ist sie wieder super drauf. So, ach ja, guck mal, du hast einen Emu überfahren. Haha, lustig und tschüss.
Ja, ich meine, sie hat um ein göttliches Zeichen gebeten, dass sie hier am richtigen Platz ist. Und genau in dem Moment kam Chloe rein und ich glaube, das war für sie das göttliche Zeichen, so von wegen, ich gehöre hier.
Wahrscheinlich.
Aber sie hat ja auch gespürt, so von wegen, hey, irgendwas ist anders, seit halt Gott weg ist. So von wegen, oh ja, meine Gebete werden nicht mehr so erhört wie vorher.
Ja.
Fand ich dann schön, dass sie das gespürt hat, dass Gott nicht mehr da ist.
Wie aber sie auch immer drauf kommt.
Es ist einfach, ja, es ist einfach ein bisschen enttäuschend geschrieben, dieses Ende.
Ja.
Wo man sich denkt, ja, so diese zwei Szenen aus der letzten Folge hätte man sich ein bisschen sparen können mit den ersten zwei Geschwistern.
Hm.
Ja, man wollte das verdeutlichen, dass es nicht irgendwie super knapp ist und ja, ich kann das verstehen, aber dann weiß ich nicht, hätte man da nicht so viel Fokus drauf legen sollen. Wenn sie sowieso halt überhaupt im Endeffekt nichts ausmacht, bis auf bei dem einen. Bei dem einen fand ich die Szene ja wirklich gut, aber bei den anderen zwei fand ich es halt einfach nur.
Ja. Ich meine, du hast schon recht, dass er dann merkt, dass er ja irgendwie aus den falschen Gründen Gott werden will. Das ist das Einzige, was, glaube ich, bei diesen Gesprächen noch mit rauskommt.
Ja, was Witzige ist, Zedkiel feiert es ja, dass er aus dem Grund Gott werden möchte.
Richtig.
Für Zedkiel ist es der einzig richtige Grund, Gott zu werden, wenn man das aus Liebe macht.
Das ist auch der Grund, warum er sich dann, weißt du, da wäre es jetzt interessant gewesen, so im Paralleluniversum, wo dann im Endeffekt Zedkiel Lucifer hätte ausreden lassen, weil Lucifer wollte, glaube ich, gerade sagen, eigentlich wollte ich es wegen Chloe machen, jetzt möchte ich es für die Gerechtigkeit wegen oder weiß ich nicht, dass sowas wie Dan nicht nochmal passiert. Das war ja dann der Grund, warum er es dann machen wollte.
Ja.
Und dann kommt ja irgendwie Zedkiel und sagt, ja, weil er verliebt ist.
Wie so ein Teenager.
Ja. Also.
Ich glaube, sie haben das Ende auch nur geschrieben, weil es irgendwie schon halb feststand, dass eine sechste Staffel kam. Also, weil sie wollten ja eigentlich mit der Staffel abschließen.
Ich bin mal gespannt.
Also wenn das wirklich von Anfang an das geplante Ende gewesen ist, dann bin ich enttäuscht.
Ja.
Weil dann hätte das kein, dann sage ich jetzt, das wäre kein würdiger Abschluss für diese Serie gewesen.
Richtig. Das wäre es auf keinen Fall. Und was ich nach wie vor stark vermisst habe, ist, dass nicht irgendeiner, das da hätten wir vielleicht ein bisschen früher etablieren müssen dann, aber einer der Brüder oder Schwestern von Lucifer gesagt hat, schau mal, wir sind alle Brüder und Schwestern. Warum könnten jetzt nicht wir Anspruch auf den Thron erheben? Warum hat das keiner? Das habe ich nicht verstanden. Das verstehe ich bis jetzt nicht. Und ich finde es auch kacke, dass Lucifer jetzt Gott ist.
Ja.
Ich hatte gehofft, dass das nicht wird, ganz ehrlich.
Das ist halt schwierig, weil was willst du jetzt Gott in den Weg stellen? Wir nehmen jetzt an, dass er wirklich Gott ist. Was willst du Gott in den Weg stellen als Antagonist oder als Arg, damit, ja, dass er seine Welt gut verwaltet, aber wie willst du das darstellen?
Das ist dasselbe Problem, was so Superman oder Captain Marvel oder wie die Tante aus Marvel heißt, hat. Das sind so overpowered Menschen, die haben keine Schwächen, das ist stinklangweilig. Also, wo man denkt, also natürlich haben wir jetzt keine hundertprozentige Bestätigung, dass er jetzt wirklich Gott ist. Es könnte ja immer noch so sein, dass er sich's einredet. Aber dann wäre es irgendwie unlogisch, dass er zurück ist. Dann müsste man erklären, warum er zurück ist. Dann hätten wir vielleicht einen Story-Arc. Wenn er es nicht ist.
No.
Aber jetzt nochmal eine Staffel zu, wer wird der nächste Gott, hätte ich jetzt keinen Bock.
Nee. Das Ding ist auch, ich vermute mal, warum vorher keiner gesagt hat, oh ja, ich möchte irgendwie den Platz übernehmen, weil es ja vor der Ankündigung, so von wegen, dass das Lucifer das machen möchte, die ja davon ausgegangen sind, dass Amenadiel das macht. Und die auch gedacht haben, dass Amenadiel der beste Engel für diesen Platz ist.
Möglich, ja. Aber ich meine, das ist jetzt auch schon einige Folgen her, hätte man ja trotzdem es zumindest mal ansprechen können oder sowas.
Es ist jetzt 3 Folgen her, oder? 14 war das mit Barbecue, oder? 14 war das,
stimmt.
Also, so ja, viel, okay. Zeit nicht mehr.
Ja, aber man hätte es ja trotzdem irgendwie erwähnen können. Ja, so klar. Nach dem Motto, boah, wenn es Lucifer Anspruch hat, auch so schon allein beim Grillen hätte man das anmerken können.
Ja, warum Zedkiel zum Beispiel nicht gesagt hat, ich mach das, weil er ist ja Gott der Rechtschaffenheit. Engel der Rechtschaffenheit. Ja. Dann wäre Gott der Rechtschaffenheit gewesen. So von wegen. Das wäre doch für ihn eigentlich ein anstrebenswertes Ziel gewesen, dann hätte er ja viel mehr Gutes bewirken können. Oder dass auch nicht gesagt wurde, hey, ja, wie unser Vater das gemacht hat, okay, alleine ist vielleicht ein bisschen Matsch. Wie wäre es denn, wenn wir ein Parlament oder irgendwie was, wo jeder mitreden kann von uns Engeln? Also das hat mich schon in Game of Thrones geärgert. So, das war das Ende auch so bescheuert.
Ja.
Weil das Ende war genauso, wie es angefangen hat. Das gleiche System, nur halt bescheuert. Ja, dass da halt nie irgendwie Stimmen laut geworden sind. Weil wenn die sich beide, also alle gegen Einzelnen aufgelehnt hätten, so, was hätten sie da gemacht? Wenn Gabriel das Schwert für sich selber genommen hätte zum Beispiel.
Ich meine, das ist halt auch genau dieser eine Punkt gewesen, den Lucifer ja genau anspricht. Ich weiß schon, ihr wollt nicht, dass ich Gott werde. Aber ihr wollt auch nicht, dass es Michael wird. Nur gefühlt halt unter diesen beiden ist halt Michael das geringere Übel. Dass dann keiner gemerkt hat, so, oh ja, stimmt eigentlich, oh, wieso kannst du denn eigentlich nicht ich werden? Das wäre auch nochmal so eine Stelle gewesen, wo man das hätte irgendwie, da wäre es vielleicht ein bisschen spät gewesen, aber
ja, vielleicht wollten sie einfach die Verantwortung nicht.
Kann natürlich auch sein, aber das ist bei diesen ganzen Leuten, die da sind, keiner wollte.
Ja, die Route, die sie genommen haben, ist halt immer ein bisschen was auf der Strecke geblieben. Weil das Leben ist kein Wunschkonzert. An sich muss ich aber sagen, dass mir die Staffel sehr viel Spaß gemacht hat.
Ja, also wenn man jetzt vielleicht die ein, zwei Folgen, da, das waren ja irgendwie 12, 13 oder sowas, wenn man die weglässt und jetzt vielleicht die 16. da auch so ein bisschen ignoriert, dann war das schon eine sehr, sehr nette Story. Vor allem die Anfang der zweiten Hälfte war einfach grandios. Die war einfach super.
Ich finde, es hat mehr positive Elemente gegeben als negative in der ganzen Staffel. Wesentlich mehr. Es gab super geile Folgen. Einfach diese Noir-Folge war geil. Und diese Musical-Folge fand ich persönlich der Hammer. Also, man muss, also, es ist, ich bin einfach ein Musical-Fan. Das muss man dazu sagen. Ich mag so Sachen. Manuel mag es ja nicht so. Aber auch ihn hat es durchaus gefallen.
Ja, voll.
Also die Folgen, wo sie gesungen haben, zum Beispiel, fand ich immer gut. Mhm. Und die vor allem. Die war auch noch witzig. Gott war einfach ein grandioser Charakter, finde ich. Bis auf das, dass er der schlechteste Vater aller Zeiten ist.
Ja.
Aber die Folgen, wo er wirklich da war und sich mit seinen Kindern beschäftigt hat, war es ein großartiger Charakter. Muss man dazu sagen. Nur das Vorher und das, wie er gegangen ist, fand ich bescheuert. Ansonsten auch der Schauspieler großartig. Ansonsten Ella's Arc oder Ella an sich fand ich diese Strafe richtig, richtig gut. Sie war nicht nur dieses Beistellwerk so von wegen, oh, ich bin quirlig und hibbelig und happy, sondern mit ihr hat man tatsächlich was gemacht in dieser Staffel. Das war ja bisher eigentlich nie so der Fall. Das mit
ja, bei Dan ist es ja genauso, finde ich. Also genau. Dan war jetzt auch so ein Charakter, der jetzt vor allem in den ersten paar Staffeln nicht so wirklich Aufmerksamkeit bekommen hat und jetzt wirklich sehr, sehr, sehr angenehm geschrieben wurde, fand ich.
Also, er hat schon, in der ersten Staffel hat er schon auch Aufmerksamkeit bekommen, aber es war halt nie so von der Qualität, würde ich jetzt mal hauen. Ne?
Hm.
Und es war auf jeden Fall ein richtig guter Story-Arc bei ihm auch.
Ja. Ja. Ja, ich fand die Noir-Folge auch super, die mir auch sehr gut gefallen hat, war die Folge mit dem letzten Abendmahl, wo sie dann wirklich am Tisch sitzen und sich aussprechen und Linda dann einfach mal zwischen den Fronten sitzt und dann den Nachtkrampf des Jahrhunderts kriegt wegen dem Hühnchen. Fand ich auch sehr gelungen. Also, ich sehe es auch wie Adrian, also rückblickend überwiegt tatsächlich das Positive sehr, sehr das Negative. Natürlich, so eben, wie es ja auch in Lucifers, der Staffel selbst gesagt wurde, natürlich braucht es natürlich die Downs, um auch ein schönes Up zu haben. War hier halt auch so, halt schade, dass dieses Down unserer Sicht nach gerade das Staffelfinale war oder eins der Downs. Aber wie gesagt, das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Man hat sich schon unterhalten gefühlt. Es hat auch recht Spaß gemacht, den Podcast zu machen für diese Staffel.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall auch um einiges mehr Spaß gemacht, weil wir auch positive Sachen sagen konnten im Vergleich zu Vikings, wo wir irgendwie wirklich nur am Schimpfen waren. Und von daher.
Aber auch einfach nicht gut.
Ja, das ist richtig. Aber so gesehen eben müssen wir, fand ich, einen guten Ansatz von Adrian tatsächlich positiv auf die Staffel zurückgucken und uns jetzt nicht vom Ende irgendwie runterkriegen lassen.
Nee.
Denn alles im Allen fand ich das eine sehr, sehr schöne Staffel.
Ja. Ich habe eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich freue mich auf die 6. Staffel.
Mhm.
Und ich hoffe, sie halten das Niveau vom zweiten Teil der 5. Staffel aufrecht. Mhm. So vor allem die Anfangsphase von der zweiten Hälfte, die war halt super geil. Da habe ich mich auf jede Folge gefreut.
Ja.
Mitte, was also diese Dan-Folge und die danach waren ein bisschen Und die letzte Folge ist auch so. Aber im Großen und Ganzen freue ich mich drauf. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, was für einen Antagonisten Lucifer als nächstes gestellt bekommt.
Da bin ich gespannt, weil der muss ja halt schon stark sein, wenn er Gott ist.
Das werden wir wahrscheinlich rausfinden.
Ja.
Ihr werdet es nicht mehr im Stream sehen, aber online auf den verschiedenen Plattformen werden wir weiterhin Spoiler-Mäuler machen.
Richtig.
In anderen Format.
Genau. Wir möchten das Ganze ein bisschen aufräumen im Endeffekt, dass wir schauen, dass wir weniger Nacherzählungen haben, versuchen das ein bisschen zu komprimieren, uns mehr auf die Charakter zu fokussieren, nicht so stark auf die Handlung, sofern das natürlich jetzt nicht wesentlich ist. Und falls ihr noch Feedback habt, was wir verbessern können, könnt ihr uns das gerne schreiben, entweder über Discord oder über sonstige Social-Media-Kanäle, da sind wir zu erreichen. Von daher würde ich sagen, schließen wir diese Staffel ab. Mit den Worten.
Schließen wir sie ab. Ich schmeiß den Schlüssel weg.
War sehr lustig, war sehr unterhaltsam. Hat Spaß gemacht. In unserem Namen sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Wissen wir schon, was die nächste Staffel sein wird? Doctor Who?
Ich dachte mir, Doctor Who, Staffel 13.
Staffel 13, Doctor Who. Da dürft ihr euch auf Ragen einstellen, meine Freunde.
Ja, Rachen und ganz viel das Geräusch, wenn man mit dem Kopf auf die Tischplatte haut.
Ja.
Auf das könnt ihr euch freuen.
Ja, Aber in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr euch den Podcast angehört habt. Es hat uns mega viel Spaß gemacht und wir sehen uns in der nächsten Staffel wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
Tschüss.